Willkommen, erstaunlich, erstaunlich. 113 Folgen Belebu. Heute am 25.01. Erscheinungsdatum 27.01. Freitag. Ich bin Tim. Neben mir ist Benny.
Ben und Timmy.
Ich weiß nicht mehr, wer wir sind, weil wir uns so lange nicht aufgenommen haben.
Seit Silvester nicht mehr.
Und dazu kommt, dass mit einer Ausnahme in größerer Runde, dass heute eigentlich das erste Mal ist, dass wir uns dieses Jahr so richtig sehen.
Ja.
Ist das nicht verrückt?
Was umso erstaunlicher ist, weil wir Nachbarn sind.
Ja, also sehen ist dann nicht das richtige Adjektiv, weil ich sehe dich häufig.
Wenn ich in meiner Küche stehe, ja. Bratkartoffeln brutze.
Zum Beispiel. Oder wenn du mit dem Fahrrad, wenn du ein Fahrrad aus der Garage holst oder wieder rein tust dort. Ja, das, aber trotzdem so, wir haben nicht viel Kontakt gehabt.
Nee, wir haben so viel Kontakt wie so ein alter Herr, der aus dem Fenster schaut und...
Das war ich.
Irgendein anderer Mensch.
Ein junger, agiler Mensch, der viel draußen...
Nee, ich bin nicht so agil.
Nein?
Nee, das ist der Januar, der Tod und Verderben über mich bringt.
Ich bin erstaunt, dass der Januar bald schon wieder vorbei ist.
Nee, das ist der längste Januar aller Zeiten.
Ja.
Aber du saßt vielleicht in deinem Arbeitstunnel und hast es deswegen nicht so gespürt.
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt seit einfach bald 4 Wochen vom Bildschirm aufgesaugt bin und da kaum rauskomme und nicht sehe, was links und rechts passiert. Auch links und rechts nahezu nichts erlebe.
Außer, dass ich manchmal aus der Einfahrt fahre.
Das sind meine Highlights. Würde ich Tagebuch führen, würde das immer drinstehen. Liebes Tagebuch. Heute ist Benny wieder mit dem Fahrrad in die Garage hineingefahren.
Ich brauch's da runter.
Das war schön. Und er hat sich nicht den Kopf so gestoßen, dass er ohnmächtig wurde.
Ist mir einmal was passiert, habe ich erzählt.
Deswegen erwähne ich das so. Ja, Benny.
Es ist übrigens 20.01 Uhr.
Es ist 20.01 Uhr. Erstaunlich früh. Für so einen regulären Podcast. Und ich muss mich einmal ganz kurz entschuldigen. Wir hatten in der Silvesterfolge angekündigt, dass bereits letzten Freitag diese 113. Folge erscheinen wird. Aufgrund persönlicher Umstände war das nicht so passend und nicht so gut möglich. Deswegen sind wir jetzt wieder da. Aber das passt auch tatsächlich zu unserem ursprünglichen 2-Wochen-Rhythmus. Wenn man das jetzt mal sehr deutsch interpretiert, haben wir alles richtig gemacht. Wie geht's dir?
Schwapp. Ist die Mischung aus schwach und schlapp. Okay. So fühle ich mich.
Schlapp habe ich neulich mehrfach gelesen, das Wort. Ich finde das ganz hübsch. Ich habe mir nämlich bei Lieferando die Kundenbewertung durchgelesen für Lieferessen von McDonald's.
Ja.
Nicht so gut, unterm Strich, muss man sagen. Hat, glaube ich, nur 2 Sterne von 5.
Und schlapp.
Tatsächlich habe ich in 2 unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Bewertungen gelesen, ging schnell oder nicht schnell, Lieferant nett oder nicht nett, Essen kalt oder nicht kalt, aber jeweils Pommes waren schlapp. Wo ich mich frage, wer erwartet denn anderes bei McDonald's Pommes? Die sind doch immer schlapp. Und die Bezeichnung schlappe Pommes finde ich richtig schön.
Ja, ist schön, aber ist sehr passend. Also, wenn die direkt aus der Fritteuse kommen, sind die nicht schlapp.
McDonald's Pommes sind immer schlapp.
Nicht, wenn sie direkt aus der Fritteuse kommen.
Habe ich noch nie frische Fritteusenpommes bei McDonald's
aber
gehabt.
Aber ich würde sagen, alle Pommes, die irgendwo hingeliefert werden, sind schlapp. Grundsätzlich.
Nee, das stimmt nicht.
Jetzt kommst du wieder mit deinen Burger-Lieferservices, die gut sind angeblich.
Ja, nicht angeblich.
Ich kann das immer noch nicht glauben.
Burger Lounge.
Ich kann das immer noch nicht glauben. Ich wollte was anderes gerade sagen. Wie geht's mir? Schlapp, schwach, 3-Punkte-Bewertung McDonald's.
Wie geht's dir? Eigentlich wolltest du noch vielleicht weiter erzählen, wie es dir geht.
Ja, das wollte ich auch noch zu kommen. Ich glaube, du hast irgendwas gesagt, es passiert mir länger häufig, dann höre ich die Folge und denke,
das
zu
war's.
Spät, weggefahren.
Das sind dann die sogenannten Throwbacks.
Callbacks.
Oh Gott, ja. So lange haben wir das nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das geht.
Throwback Thursday. Es sind -2 Grad draußen.
Am heutigen Mittwoch.
Tatsächlich, also die letzten Tage ist es ein bisschen bergauf gegangen.
Mhm.
Aber nachdem ich eigentlich mich den ganzen Herbst, auch den Winter rein, total gut gefühlt habe, ich war ja auch ganz positiv.
Ja.
Ich war energetisch, ich habe neue Sachen gemacht, ich habe Dinge erlebt, war ich jetzt so die Wochen, also eigentlich seit Weihnachten, Silvester, ging es mir so schlecht, weil bei mir auch so die Tage ineinander geflossen sind, ich auch nur vom Bildschirm gehangen habe und vor allen Dingen habe ich mich einfach so gefühlt, als hätte ich keinen Körper mehr. Also kein Körper, über den ich noch irgendwie Kontrolle habe. Und das ist schlecht. Und jetzt hole ich mich da gerade wieder so ein bisschen raus.
Du fühlst dich disconnected zu deinem Körper.
Ja, oder vielleicht, als wenn der Körper so ein Ankersack wäre. Ein Sack aus,
Ja.
voller Anker.
Und hat das was mit deinem körperlichen Zustand zu tun oder mit einer
Ich
Winterdepression?
glaube, es ist eine Mischung aus dem grauen, dunklen, elendigen Winter
Ja.
und einer körperlichen Untätigkeit durch wenig Fahrradfahren, wenig Sport, wenig Bewegung, zu viel Essen. Und da hobel ich mich gerade ein bisschen raus.
Aber eigentlich doch ein gutes Zeichen, wenn man merkt, dass das, was einem ja nachweislich nicht gut tut, nämlich wenig Bewegung und sowas und viel Fressen und wahrscheinlich nicht immer alles gut und nachhaltig, nee, ich kann heute nicht reden, das wird eine gute Folge. Gut und gesund, was man so zu sich nimmt. Und dass es dann einem aber nicht gut tut, das zu machen.
Ja.
Es wäre viel fataler, wenn das alles nur geil wäre.
Richtig, aber ich habe früher immer so ein selbstregulierendes System gehabt, dass ich gemerkt habe, wenn ich irgendwie mich zu sehr habe gehen lassen, dann fühlte ich mich damit unwohl und habe ich automatisch was dagegen getan. Jetzt ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, ich habe zum ersten Mal einen Punkt überschritten, an dem es schwerer wird, wieder da rauszukommen. Und neulich war ich im Schwimmbad, vor wenigen Tagen, und es ist immer so gewesen, dass ich auch mal so. Du hast neulich erzählt, die Geschichte von dem Bauch einziehen. Hast
Ja.
du den Bauch eingezogen und gefragt, warum eigentlich?
Ja,
Da kann
genau.
ich voll gut verstehen. Und ich habe mich noch nie zu Recht, glaube ich, als sehr eitlen Menschen wahrgenommen.
Ja.
Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass bin auch mal ein bisschen mehr Bauch, mal ein bisschen weniger Bauch, mal ein bisschen fitter und energetischer, mal ein bisschen weniger, aber es war sozusagen immer alles im Rahmen. Und jetzt ging ich da im Schwimmbad am Spiegel vorbei und dachte, so wie richtig, wie so ein Klassiker, wer ist das denn? Weil das, ich habe, also mein Körper hat so eine andere Form plötzlich bekommen.
Ja.
Also ältere Form. Und dann habe ich mich umgeguckt im Schwimmbad und ich fand es erstaunlich, dass, und das ist das, was du gesagt hast, so, was soll's? Ich meine, man sieht da ständig Leute, die eine entsprechende Figur haben. Und da denkt man auch nicht, was ist das denn für ein Versager? Die allermeisten Männer, die man da sieht, gut, das ist auch ein Schwimmbad für Kinder, da sind viele Väter, das ist natürlich noch eine, das ist jetzt nicht der Fitnessclub, haben eine schlechtere Figur als ich. Und haben damit offensichtlich oder scheinbar kein Problem. Und da habe ich mich über mich selber gewundert, weil ich an dich gedacht habe und dachte, ja, eigentlich hast du völlig recht und was soll's, ist doch egal, dass ich gemerkt habe, dass mir das was ausmacht.
Mir ist es ein bisschen früher schon aufgefallen, dass da ein Wandel bei dir stattgefunden haben muss, als ich dieses Foto von dir gemacht habe beim Einkaufen von hinten.
Ja, das war auch schlimm.
Das fandest du ganz schlimm und ich habe das ja einfach so ungefragt ins Internet gestellt.
Ja.
Jetzt nicht ins ganz öffentliche Internet, aber für manche Leute öffentlich. Und nee, wenn es nur für manche Leute öffentlich ist, ist es nicht öffentlich, ne? Das ist genau
Ja.
das Gegenteil der
Ja.
Definition von öffentlich. Aber es war auf jeden Fall ungefragt, habe ich das Leuten zugänglich gemacht, ohne dass du das wusstest. Und da habe ich schon an deiner Reaktion gemerkt, das tat mir auch im Nachhinein durchaus leid, dass dich das doch ein bisschen mehr stört, als ich das gedacht hätte.
Ja,
Und auch
erstaunlich.
als es dich vor 5 oder 10 Jahren
Also,
gestört
du hast einen
hatte.
Wandel daran festgestellt, dass mich diese Dinge stören.
Dass dich diese Dinge stören.
Ja, aber vielleicht ist der Wandel nicht, dass sie mich stören, sondern dass ich früher einfach
Geiler war.
geil
Nee, also weil das entsprechende Foto, wo du von hinten hast, da haben wir auch hier drüber gesprochen, mit der abgeranzten Jogginghose und den durcheinander gewirbelten Haaren. Also das ist jetzt nicht neu. Also ich habe dich nicht zum
Nee,
ersten
das
Mal in einem
stimmt. Aber
solchen
ich habe das auch,
Zustand
ich mag das
gesehen.
ja gerne. Ich gehe gerne so, schlonzig auch mal aus dem Haus, weil ich das Gefühl, das kann auch lässig sein. Aber so wie ich da war, hatte ich das Gefühl, nein, das war nicht lässig. Und aber noch viel schlimmer, dieses Körperliche. Also, dass man mal mit zerrissenen Haaren und irgendwo ist das eine. Aber wenn man das Gefühl hat, der Körper entgleitet einem, dann ist es nicht gut. Und da muss was passieren. Und ich habe es immer schon gedacht. Und ich habe dann auch immer ein bisschen was gemacht. Und dann war es also immer so. Aber jetzt habe ich eine Grenze überschritten.
Und was passiert jetzt?
Das weiß ich noch nicht.
Okay, so weit bist du noch nicht. Du bist an
Nee.
dem Punkt zu wissen, es muss was
Also
getan
tatsächlich
werden.
habe ich jetzt zumindest ernährungstechnisch wieder, also es war auch letztes Jahr eigentlich alles gut. Also ich fühlte mich gut in meinem Körper und war alles gut und jetzt ist das so, Richtung Weihnachten sind komplett weggerutscht. Und damit fange ich jetzt wieder an und ich möchte mich bewegen. Du hast gesagt, lass uns doch mal joggen gehen. Meine Frau hat jetzt wieder angefangen mit so Videos vom Fernseher.
Ja.
Und da habe ich auch tatsächlich einmal mitgemacht. Das war
Was ist?
Jetzt habe ich noch eine gute Geschichte. Die Pizza Thunfisch, ja? Von
Ja.
Dr. Oetker, von denen ich 4 Stück hatte. Und ich habe gesagt, jeden Silvester esse ich eine.
Ja.
Diesen Silvester ging nicht, weil wir haben gebruncht
Raclette.
so, und dann gab es Raclette. Aber ich habe dann ein paar Tage später, habe ich mir die gemacht. an einem Abend. Und dann sagte meine Frau so, hier, los geht's, wir machen jetzt so ein Video. Wir machen jetzt, wir bewegen uns jetzt. Und da dachte ich, geil. Und jetzt kommen drei Geschichten zusammen. Das Videosport, die Pizza Thunfisch und dein, ich kotze mir in den Mund beim High-Intensity-Intervall-Training. Ja. Denn das Video, das sie ausgewählt hat, war ein Heat-Video, ein High-Intense-Intervall-Training. Mhm. Und jetzt habe ich damit angefangen. Und wir haben uns bewegt. Das war Aufwärmübung so. Und dann ging es los in diese Intervalle rein. Und ziemlich schnell wurde es ziemlich hart.
Ja.
Und dann lag ich da irgendwann auf dem Boden und hatte das Gefühl, also ich habe mich von außen gesehen und dachte, das ist unwürdig, wie ich mich hier über den Boden robbe und versuche, mit dieser durchtrainierten Frau im Fernsehen mitzuhalten. Und dann habe ich aufgegeben. Ich konnte nicht mehr. Mhm. Und ich habe aber so lange mitgemacht, dass die Pizza Thunfisch im Ofen verbrannt ist.
Oh, okay. Ich dachte, du hättest
die wertvollste Pizza.
Du hattest sie schon im Magen.
Auf der Welt ist dann, also nicht verbrannt, aber sie war zu viel, also war einfach nicht mehr gut, konnte sie nicht mehr genießen.
Okay, aber Essen ging noch. Aber
ich habe sie dann gegessen und dann habe ich mich die zweite Hälfte des Videos, während meine Frau da voll sportlich auf dem Boden rumgeturnt ist, auf dem Sofa gesessen und eine halb verbrannte Pizza gegessen. Und dabei habe ich mich wie das allerletzte gefühlt. Das war einfach eine Kapitulation und eine Niederlage auf so vielen Ebenen. Und daran habe ich ein bisschen geknabbert. Dann kam wenige Tage später der Schwimmbad-Incident und jetzt bin ich seit ein paar Tagen, versuche ich, mich da rauszuholen. Ich schlafe schlecht. Ich war bei der Schlafschlechtberatung.
Bei der Schlafschlecht?
Sag du jetzt erstmal, ich habe so viel geblubbert.
Nee, Moment, was ist denn die Schlafschlechtberatung?
Nein, ich war einfach nur beim Hausarzt oder Hausärztin.
Weil du schlecht schläfst?
Ja.
Du hast längere Zeit, nehme ich jetzt mal an, schlecht geschlafen und hast du gedacht, das ist jetzt ein Fall für einen Hausarzt.
Ich schnarche.
Ja.
Und ich habe manchmal, ich glaube, das heißt Apnoe.
Ja.
Dass ich aufwache und das Gefühl habe, ich habe
Atempause. Ja.
Aussetzer. Und deswegen bin ich da hingegangen. Hab da gesessen und habe gesagt so. Und das ist halt alles irgendwie so, ich bin unausgeschlafen, ich bin schwabbelig, habe keine Energie. Und es hängt vielleicht, man weiß nicht, wo es zusammenhängt. Bewege ich mich zu wenig und deswegen ist es so? Oder habe ich Schlafprobleme und deswegen habe ich keine Energie und kann mich nicht bewegen?
Ja, das wird mit Sicherheit ein Faktor sein. Je mehr Schlafmangel, desto weniger Energie. Das ist, glaube ich, eine relativ logische Schlussfolgerung.
Podcast für die Ü40-Generation.
Ja, wirklich. Seit 12 Minuten wird hier nur gejammert, wie man sich mit bald 40 fühlt körperlich. Ich glaube, das sind ja relativ normale Prozesse, so alles. Was sagt denn der Arzt?
Ich mache gleich ein Lungenscreening.
Ja.
Mit so einem Gerät nachts.
Musst du auch im Schlaflabor?
Könnte ich, ist auch nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist erstmal dieses Lungenscreening. Ich gehe zum HNO-Arzt. Ich habe auch hier hinten, wurden mir als Kind mehrfach Polypen weggeschnitten. Mhm. Und es kann sein, dass da auch wieder was nachgewachsen ist und dass es einfach alles ein bisschen eng da hinten ist. Mhm. Ja, das passiert jetzt.
Jetzt hast du wirklich sehr, sehr ausführlich erzählt, dass deine Schlappheit und deine schwankende Stimmung auf körperliche Gebrechen oder fehlende Energie zurückzuführen ist. Aber ich finde es auch ein bisschen auffällig, dass es dir offenbar gar nicht so gut geht, seitdem wir uns nicht mehr gesehen haben.
Ja, das liegt damit auch direkt zusammen. Das ist zeitlich auf jeden Fall.
Also es kann auf jeden Fall, also natürlich kann es ein Zufall sein, aber ich glaube nicht, dass das ganz auszukommen
ist. Korrelation oder Kausalität ist hier die Frage.
Beides.
Wie geht's dir denn, Tim?
Ach ja. Ich habe lange keinen Sport mehr gemacht. Aber ich fahr immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist schön. Das ist auch gut. Das genieße ich auch. Das brauche ich auch. Das hilft mir irgendwie. Und der Weg ist jetzt ja seit dem Umzug doch ein ganzes Stück weiter als vorher. So, dass man auch das Gefühl hat, wenn man da einmal hin und wieder zurückfährt, dann hat man, ich weiß nicht genau, 11, 12 Kilometer hat man dann Intus, das ist ja besser als nix.
Ja.
Aber darüber hinaus mache ich halt gar nichts und das hat immer noch was mit der Bachelorarbeit zu tun, die aber jetzt auf der Zielgeraden ist. Und das ist wirklich richtig toll. Wirklich, 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 wirklich toll. Ich freue mich ganz doll darauf, das irgendwann in sehr naher Zukunft abzuhaken und dann wird es mir auch insgesamt wieder sehr viel besser gehen. Weil es ist einfach so unfassbar, wie doll mich das einfach stimmungstechnisch negativ beeinflusst, wenn ich sowas dauerhaft im Nacken habe.
Ja. Yeah.
Das ist so furchtbar. Das hat mich immer schon gestört, auch wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, vor Prüfungen, wo ich wusste, okay, bis dann und dann muss ich das und das gelernt haben. Es wäre gut, jetzt schon anzufangen. Oder ich muss eine Hausarbeit bis zu dem und dem Zeitpunkt abgeben oder einen Unterrichtsentwurf. Irgendwie was, wo man sich dann irgendwie länger mal hinsetzen muss und so Fleißarbeit machen muss. Und das dazu führt, dass ich mir nicht selber meine Freizeitgestaltung komplett aussuchen kann. Und dann habe ich einen langen Arbeitstag, dann komme ich nach Hause, wo ich da schon irgendwie einen halben Tag nur vor dem Rechner gesessen habe. Und dann weiß ich, okay, ich muss mich jetzt noch weiter hinsetzen. Und das macht mir meine Laune richtig schlecht. Ja,
du hast schlechtere Laune als jemals zuvor.
Furchtbar, ganz furchtbar. Und ich werde auch so, also nicht zu anderen Menschen, ich kriege das sehr gut hin, dass meine Umwelt, also meine Frau merkt das natürlich, ich bin ihr gegenüber nicht unfair oder gemein oder kurz angebunden oder so, sondern sie merkt es einfach, dass es dass mir nicht gut geht. Aber ich werde im Kopf so aggressiv.
Ja.
Und mir ist neulich was aufgefallen, wo eine Tatsache, also eine Situation, in der ich irrational wütend werde. Du kennst es doch bestimmt auch, meistens ältere ArbeitskollegInnen, die irgendwie Probleme haben mit dem Computer.
Ja.
Und dann ist man jemand, der ganz firm ist mit diesen Dingen und auch damit aufgewachsen ist, deswegen sich gut auskennt und auch Probleme lösen kann. Und dann wird man dahin geholt und dann sagen die, hey, hier, ich habe Probleme XY und guck mal, und dann drücke ich hier. Und dann gibt es doch häufig, gerade in so Programmen, Icons, auf die man einmal klicken muss.
Ja.
Und die machen aber da standardmäßig Doppelklick drauf, weil sie einfach denken, es ist Windows, ich muss Doppelklicken, um dahin zu kommen. Und das macht mich verrückt. Wieso machen die Doppelklick auf diese scheiß Icons, wo man nur einmal draufklicken muss? Das muss man doch verstehen, man sieht das doch.
Weil sie es nicht unterscheiden können.
Nee, und das ist,
musst du im Prinzip nicht verstehen.
Ja, es ist ein grundlegendes Verständnisproblem.
Ja.
Und es ist nicht so kompliziert.
Nee.
Und die arbeiten seit Jahren jeden Tag mit Computern und machen Doppelklicks auf irgendwelche scheiß Icons. Das machen die auch auf dem Smartphone auch nicht.
Ja, aber da haben sie es auch nie gelernt.
Das kann man mal Menschen einschläfern? Oder irgendwie wegsperren. Irgendwie auf eine Weide oder so. Im Gnadenhof.
Ja.
Menschengnadenhof für Leute, die mit Technik nicht umgehen können.
Ich hatte so viele solche Situationen bei meinem alten Job.
Ja, ich glaube.
Wo auch sich dann zwei betroffene Personen miteinander so gezankt haben, die beide wenig Ahnung davon hatten, beziehungsweise die eine hat es immer falsch gemacht, offensichtlich richtig stupide. Und die andere wollte sie erklären, konnte es aber nicht richtig erklären, weil sie sozusagen wusste, wie es geht, aber das Muster auch nicht im Kopf hatte.
Und deswegen nicht erklären konnte,
Und dann haben die sich richtig angezankt, dass eine rausgegangen ist und ich der anderen dann geholfen habe. Und es war, ja, es gab sowas viel. Mich macht das nicht so aggressiv.
Ich weiß, dass das auch irrational ist, aber das macht mich wirklich rasend. Und auch das zeige ich nicht. Das
jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Stopp drücken würde, dann doppelklicken würde.
Ja, genau, exakt. Ganz genau.
Aber es ist ja auch meistens nicht schlimm, wenn man doppelklickt.
Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Das funktioniert ja trotzdem.
Ja.
Und deswegen gibt es auch nicht diesen Lerneffekt, dass man es nicht muss.
Kein negativer Feedback.
Ja. Aus behavioristischen Gründen müsste man da irgendwie einen halbtödlichen Stromschlag durch den Rechner schicken.
Also um mal was Positives zu sagen heute, wir wurden kritisiert dafür,
das ist
einseitig,
positiv,
dass wir immer so viel Alkohol trinken im Podcast.
Aha.
Was überhaupt nicht stimmt, möchte ich mal sagen. Also es war früher manchmal so, aber auch nicht schlimm.
Und ich nehme mir gerade ein Glas Wodka ein.
Und meistens ist es so, dass wir ein oder vielleicht zwei Biere trinken in einem Podcast.
Ja.
Aber das ist dann auch alles und ansonsten ist auch egal. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Aber ich wollte sagen, wir trinken heute Wasser.
Das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, wenn du das jetzt meinst, in den Vordergrund rücken zu müssen, dass wir heute Wasser trinken. Das spricht eher dafür, dass die einseitige Kritik
ganz unberechtigt ist. Sonst trinken wir gar nichts. Also entweder wir trinken Bier oder gar nichts. Aber es ist nicht so, dass wir hier mit Apfelschorle sitzen.
Ich trinke immer Bier. Und beim letzten Mal hatte ich doch, glaube ich, Cola.
Whisky-Cola.
Nee, eine normale Cola. Ach, eine kleine Flasche. Hast du Whisky-Cola, die auch oft.
Aber wir sagen immer, das fällt mir nämlich auf in den Podcast, sagen wir häufig, heute trinken wir Felddienst. Und dadurch entsteht das Bild, dass wir immer...
Du, nie ich. Ich sage niemals...
Doch, du, ich habe gerade eine Folge gehört, wo du gesagt hast, wir trinken Felddienst. In der letzten Folge, die ich gehört habe, beginnst du damit, dass wir heute Felddienst... Und du sagst es häufiger als ich.
Dann habe ich mir das von dir angewöhnt.
Also.
Aus alten, beleuchtete Brüder
YouTube-Zeiten.
Da hast du noch.
Da muss man das nicht sagen, da sieht man das.
Ja, aber du hast es doch immer angekündigt und gezeigt und präsentiert.
Das
und
war dann eine vorgelesen. Folge, wo wir einen Biertest gemacht haben.
Jetzt streiten wir uns schon so, als könntest du nicht mit dem Computer umgehen.
Also wir trinken heute Wasser, das ist gut. Und was hat der Podcast noch bewirkt? Nicht nur, dass ich weiß, dass du ständig Bierankündigungen machst. Ich weiß, ich habe den Podcast gehört und im Podcast habe ich mir zugehört, wie ich mich selber über mich beklage, dass mir mein Portemonnaie Zeit schenkt, indem es ein kleines Loch unten hat, wo noch nichts durchkommt. Es wird immer größer und ich habe sozusagen wunderbar, das Portemonnaie gibt mir genau die Zeit, die ich brauche, um ein neues zu besorgen. Und ich habe gesagt, scheiße, ich weiß, ich werde es nicht schaffen.
Ja.
Dann kam zwischendurch die Geschichte, wo ich das verloren habe. Ich hatte es wieder und dann höre ich diese Folge, während ich durch die Stadt laufe. In dem Moment, wo ich das höre, ist neben mir ein Geschäft. Ich gehe rein und kaufe mein Portemonnaie.
Wow, du hast dich selbst geinfluenced letztendlich.
Richtig geil.
Stark. Self-Influencer.
Self-Influencer. Ja, das ist ein neues Ding.
Ja.
Und ich bin glücklich. Ich habe richtig lange eins ausgesucht. Ich habe ganz.
Das ist auch eine wichtige Entscheidung. Da kann man nicht mal eben so schnell.
Ich wollte gerne ein farbiges haben, kein schwarzes. Es ist am Ende ein schwarzes geworden, weil es richtig viele schwarze und richtig wenig farbige gab.
Was heißt denn farbig? Ist braun farbig?
Rot, blau, grün. Und die es gab in farbig, die waren alle nicht so gut wie das schwarze, das ich mir dann gekauft habe. Und jetzt habe ich ein neues Portemonnaie. Und es hat mir Spaß gemacht, das alte auszumisten und Sachen wegzuschmeißen. Mhm. Und am Ende war das so eine geile, geile abgerockte Hülle. Weil man das ja einfach jahrelang, ist es dann dick und fett. Wenn man es dann einmal ausmacht, dann fällt es in sich zusammen, als hätte man ihr das letzte Lebenslicht ausgepustet.
Mein Portemonnaie ist nie dick.
Ja, das ist jetzt auch ein neuer Vorsatz. Das war der Moment, bei dem es losging, wieder bergauf zu gehen bei mir. Als ich mir das Portemonnaie geholt habe.
Ich
habe wieder die Upper Hand in meinem Leben und ich kann bestimmen über Sachen und ich habe mir auch nicht den letzten Ranz gekauft, sondern so.
Mhm. Aber ich kenne das von früher, als ich auch noch ein Portemonnaie-Messi war. Aber die Zeiten sind bei mir schon ein bisschen länger vorbei, dass ich auch einfach mal so Sachen ausmiste. Ist gar nicht lange her. Vor einer Woche oder zwei habe ich gerade mein Portemonnaie wieder von allen Dingen befreit, die nicht reingehören. Deswegen bin ich da.
Alte Tickets.
Ja, genau.
Bons, Quittung.
Genau.
Sag mal hier bei der Pizza, ne, die ich gegessen habe, die ist verbrannt. Die ist auch, glaube ich, deswegen so trocken und blöd gewesen, weil die schon natürlich sehr lange im Tiefkühler lag. Und wenn das so ist, passiert es manchmal so, dass ich so eine Eisschicht auf der Pizza bin. Unter der Folie. Wo ich mich ein bisschen frage, how can that be? Das muss ja sein, dass da was verdunstet ist und dann wieder gefroren ist. Dass sozusagen Wasser aus der Pizza ausgetreten ist und gefroren ist.
Nee, muss nicht.
Wie kommt es dann in die Folie?
Na, also die Folie ist ja ganz offensichtlich zumindest mal nicht luftdicht, weil sonst wäre sie ja, sonst könnte man ja die zerplatzen zum Beispiel. Die ist ja ganz.
Aha, ja.
Also ich würde mal sagen, dass die irgendwie, dass sie nicht luftdicht ist.
Warum nicht?
Warum nicht? Das wäre die bessere Frage. Also die ist ja ganz, ganz.
Wabbelig,
genau. Warum ist sie überhaupt da drum? Damit der Belag da bleibt, wo er hingehört. Und. Luftig muss es nicht sein, weil es halt tiefgekühlt ist.
Ja, vielleicht.
Man idealerweise die Kühlkette nicht unterbricht. Aber natürlich, ein bisschen unterbrichst du sie immer auf dem Weg nach Hause. Und dann kommt ja auch Feuchtigkeit in die Tiefkühltruhe.
Manchmal steht die Tür ein paar Tage offen.
Zum Beispiel.
Okay, auf jeden Fall ist da das Eis drauf.
Ja.
Wenn du die jetzt aufmachst und hast eine dicke Eisschicht drauf, pustest du das runter oder lässt du es drauf?
Ich habe das nie. Ich habe nie lange Pizza im Tiefkühler.
Wenn es so wäre, würdest du es runterpusten oder drauflassen?
Pusten auch auf jeden Fall nicht, runterstreichen.
Ja, würdest es aber entfernen?
Ja.
Also aus Angst davor, dass sich eine Wasserpfütze auf der Pizza bildet?
Ja, dass die dann zu labberig wird.
Ja, ich glaube, das war nämlich auch meine Befürchtung. Aber ich glaube, ich habe dadurch der Pizza Feuchtigkeit entzogen.
Mhm. Also ist es vielleicht extra industriell angefertigte Flüssigkeit gewesen, die braucht.
Nein, im Teig ist Wasser, in der Soße ist Wasser, überall ist Wasser drin. Und das verliert die Pizza.
Wird sie nicht, wenn sie zu Eis. Die wird doch, wenn sie tiefgekühlt ist, kein Wasser aus sich selbst heraus verlieren.
Sublimiert.
Das kann nicht sublimieren. Bei minus 18 Grad sublimiert kein Wasser.
Aber warum kommt das denn? Und war die so schrecklich trocken. Und
ich war zu lange im Ofen.
Vielleicht ist das auch der Grund. Ich habe aber den Eindruck gehabt, sie war nicht so lange im Ofen, als dass sie so trocken sein konnte. Es war nicht im Verhältnis. Sie war so trocken, als wäre sie verbrannt, ohne verbrannt zu sein.
Mhm. War sie dunkel?
Schon, aber
zu lange im Ofen.
Ja, sie war zu lange im Ofen, ohne Frage.
Aber warum muss es denn noch einen zweiten Grund für die Trockenheit
geben? Weil die Trockenheit gefühlt zu doll war für den Grad der Bräunung.
Okay, ich weiß nicht, ich hätte sie dafür sehen müssen, um da eine bessere Diagnose
stellen zu können. Ich zeig dir die nächste.
Ist gut,
ich freue mich. Bestimmt genauso überwachsen. Und Silvester. Vielleicht ist sie auch irreparabel beschädigt. Weil wenn das Eis erstmal da ist, ist sie entweder ganz matschelig oder ganz trocken. Du kriegst das Wasser nicht zurück da, wo es hingehört.
Es kommt nicht aus der Pizza. Das kann nicht passieren. Also, außer du hast wirklich die Kühlkette sehr lange unterbrochen.
Dass der Teig sublimiert ist und danach wieder gefroren.
Genau.
Er muss ja gar nicht sublimieren. Doch, er muss sublimieren, sonst tritt er nicht aus der Pizza aus. Vor allem liegt es ja oben drauf. Es ist oben so eine Eisschicht.
Ja.
Pizza-Eis.
Eispizza. Ja, okay, also irgendwie, ich finde, das ist eine emotional anstrengende Folge. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich möchte aber gerne, dass du mir eine Sache des Alltags erklärst. Aktendullis, ne?
Aktendullis?
Ja, Aktendullis. Weißt du, was ein Aktendulli ist?
Ich weiß nicht, was ein Aktendulli ist. Ich denke an Karl Klammer. Oder an Leute, die im Büro arbeiten und keine Ahnung haben, wo sie die Akten hinsortieren.
Nein, das ist
die Leute, die Aktenwagen schieben.
Nein, das ist ein offizieller Begriff, Aktendulli. Das sind diese kleinen Heftdinger, wo du gelochte, zum Beispiel DIN A4-Blätter mit zusammenheftest, die nur so groß sind.
Köster-Klemm.
Köster-Klemm?
Ja.
Bitte google mal, ob das bei Köster-Klemm das richtige Bild da rauskommt. Köster habe ich noch nie gehört. Köster-Klemme.
Gibt's gar nicht.
Lüsterklemme, ja, das ist was anderes. Das ist für Lammen. Köster-Klemme gibt es überhaupt.
Ich glaube, das ist ein Begriff aus meiner Familie.
Ja, immer diese Begriffe
aus deiner... Köster-Klemme? Nee. Wie heißen die denn?
Aktendulli.
Aktendulli? Oh, das gibt es.
Ja, natürlich. Ich denke mir das doch nicht aus.
Warum heißt es Aktendulli? Diese Dinge heißen Aktendullis.
Die heißen Aktendulli. Heftstreifen offensichtlich ist der offizielle Begriff.
So, Aktendulli ist die ursprüngliche Bezeichnung.
Ach, guck mal an. Das ist wie Alibert.
Ich glaube, sie heißen Köster-Klemm, weil irgendjemand, der Köster heißt, die immer benutzt hat. Und das hat meine Familie
dann okay, ich weiß nicht, ob das da steht im Wikipedia-Artikel. Mach dir bitte zu. Ich möchte jetzt erstmal hören, was du dazu zu sagen hast. Diese Aktendullis oder Köster-Klemm oder Heft... Was stand da gerade? Heftdullis? Schon wieder vergessen, was da drin stand.
Heftklammer.
Die haben noch diese kleinen, entweder aus Metall- oder Papier-Dinger, die du so...
Metall oder Plastik,
richtig.
Die sind weiß oder golden.
Genau.
Manchmal auch Silber, aber eigentlich...
Wofür sind die? Wofür braucht man die?
Ja.
Und wenn ja, wofür?
Die sind zum Schutz
für
der Papiere, die du abheftest. Denn wenn du mal einen Aktendulli benutzt hast ohne die Dinger, wirst du merken, dass gerade die Metall, also dass diese Metall, die sind immer aus Metall, ne? Die nach oben gehen und die man umknickt, die schneiden sich in das Papier ein und reißen die Löcher aus.
Und das verhindert, wenn du da so ein Plastikding oben drauf
hast. Dann liegt da das Plastik und dann knickst du es auf das Plastikding und nicht auf das Papier. Und der schützt das. Das ist ein Schutz. Vermute ich. Also ich weiß, was passiert, wenn man die Dinger nicht hat, und das ist immer ein Ärgernis. Ja, sag mal.
Heftstreifen, nicht Heftklammer. Heftstreifen.
Ja, Heftklammer ist was anderes.
Wahrscheinlich steht das da gar nicht.
Kösterstreifen! Seite Synonym wie Abheftestreifen, Ablagestreifen, Einhänger, Heftstreifen, Kösterstreifen oder Heftlasche. Tatsächlich Kösterstreifen.
Wahnsinnig viele Brüderchen gibt es.
Fliege.
Brüderchen oder Aktendulli, siehe Foto, gebräulich. Ja. Okay, weiß ich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so einen krassen Unterschied macht, weil meistens verliert man die oder lässt die weg oder man vergisst, die unten wegzunehmen und sie sind einfach ganz unten, sodass man die nicht da drauf klemmt. Und ich habe da, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich beim Umgang mit Aktendullis da mal Probleme hatte,
Wieso benutzt du Aktendullis?
Ich habe mir neulich eine DIN-Norm ausdrucken müssen. Und da ist die.
Ach so, wenn man einen großen Satz an Seiten hat.
Ja, genau.
Brauchst du Aktendullis? Ich habe ungefähr 720
und benutze welche. Jeder Mensch hat 720 und benutzt sie viel zu selten, um so viele zu rechtfertigen. Okay, du meinst, das schützt das Papier. Na, kann sein.
Ja, ich glaube, es
schützt
das Papier.
Okay, aber wenn wir schon witzige Bezeichnungen, wenn wir bei der Thematik sind, weißt du, was ein Alibert ist?
Alibert?
Mhm, Alibert.
Das klingt wie eine Mischung aus Alibi und Bert.
Alibi und Bert, ja. Und was könnte das bedeuten? Eine Mischung aus Alibi und Bert?
Wenn Bert ein Alibi hat.
Ja, nee.
Dann ist er Alibert.
Dann ist er Alibert.
Oder Alibaba, der mit Bert gekreuzt wurde.
Nee. Ich glaube, man könnte. Also ich glaube, dass es einige Leute gibt, die wissen, was das ist.
Alibert.
Kannst auch mal googeln.
Ich suche direkt bei Wikipedia.
Das weiß ich nicht, ob du das bei Wikipedia so
für. Alibert, da ist er.
Nee, Bert, das warum Alibert ein französischer. Siehe auch Alibert.
Alibert. Schöller Alibert ist ein Tochterunternehmen. Okay, siehe auch Alibert. Da muss ich mal so googeln.
Oh, guck mal, doch Ali mit Doppel-L. Das wusste ich gar nicht. Alibert heißen die Dinger. Ich dachte immer Alibert. Alibert.
Nee, sie heißen Alibert.
Nee, ich meine Alibert.
Bist du sicher?
Ja, ja, genau.
LED-Spiegelschrank.
Spiegelschrank. Ein Badezimmerschrank.
Von Ikea?
Nee, nicht voll, nee. Egal, ganz allgemein.
Ach, das ist keine Markenname, nein. Kein Produktname, sondern so heißt das Ding.
Ja.
Ein generalisierter Markenname für einen Typ Badezimmerschränke.
Genau.
Ein Alibert.
Alibert, habe ich auch erst vor kurzem gelernt.
Noch nie gehört.
Alibert. Das weiß ich, aber wir haben kürzlich einen gekauft. Deswegen.
Ihr habt einen Alibert gekauft?
Ja.
Für euer Badezimmer.
Für unser neues Badezimmer. Welches übrigens seit nunmehr 2,5 Wochen renoviert wird, was mich zu einem Leben verdammt, wie ich es nie führen wollte, nämlich wie ein Aussätziger, ohne Dusche.
Du lebst auf dem Festival den ganzen Tag. Ja, du furchtbar. Lebst den Traum.
Das ist kein Traum. Nein, das ist wirklich kein Traum. Das habe ich auch festgestellt mit zunehmendem Alter, dass Festivals dann gut sind, wenn man da nicht schläft.
Ja, das weiß ich nicht.
Wie, das weißt du
nicht? Ob ich das gut finde.
Ob du das gut findest, auf ein Festival ja. zu gehen, ohne dass du
schlafen? Das würde mir, glaube ich, zu viel fehlen.
Nee.
Das würde den ganzen Charakter nehmen. Hätte also, ich nicht das Gefühl, da zu sein.
Wenn ich mir nochmal die ersten 12 Minuten dieses Podcasts vergegenwärtige, der heutigen Folge, glaube ich nicht, dass du das... Dass dir da viel fehlen
doch, würde. Das ist so ein Midlife-Crisis-Ding. Ich will mich wieder jung fühlen, deswegen gehe ich mit meinen Kumpels auf dem Rockfestival so wie früher und dann zeige ich den jungen Händen mal, wie der Hase hängt. Das ist
doch ein Trugschluss, weil erst dann du dich doch erst so richtig alt
fühlst. Ja, natürlich ist es ein Trugschluss, wie alle Sachen, die man in der Midlife-Crisis macht. Die ganzen...
Ja, das stimmt. Manche Leute haben schon ihre ganzen Ehen beendet aufgrund ihrer Midlife-Crisis.
Ja.
Oh, kann auch die richtige Entscheidung ihre gewesen
ganzen
sein.
Ihre ganzen
Ehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ich hatte noch zwei Callbacks.
Mhm.
Und zwar zum einen. Oh shit, das ist ein Link, der nicht funktioniert. Doch, er funktioniert.
Wenn Greta Thunberg uns zuhören könnte, würde sie uns die E-Mail-Adresse olddickenergy@getalife.com empfehlen.
Ja, und glaubst du warum? Uns doch nicht.
Old Dick, doch, nicht Small Dick, sondern Old, also Dick, Old Dick, weil wir alte Dicks haben.
Ich glaube, so unlustig ist sie nicht, dass sie denselben Witz auf diese Art nochmal, just for the sake of it.
Es war nicht ihr Witz, es war jetzt mein Witz. Und dadurch, dass du sie als Witz, jetzt du findest Greta Thunberg witziger als mich.
Jetzt, weil du so ein Old Dick bist.
Ich erzähle jetzt kurz einen Witz.
Ja, okay.
Wie nennt man das, wenn ein Amerikaner einen Stift verliert? Nee, also ja.
Aktendolli?
Nee. Also wenn ein Amerikaner einen Stift verliert, wie kann man das nennen? Dann hat er in Pennsylvania.
Funktioniert aber besser, wenn du aus dem Pott kommst, oder? Nee,
Pennsylvania. Weiß ich auch nicht. Aber
sehr gut. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt.
Das soll auch dauern. Das muss dauern. Ist in diesem Patch-Spender was drin? Das heißt Pets, ne?
Pets, glaube ich, aber ich finde, würde auch Pets sagen. Im Englischen heißen sie Pest. Wie die Pest, nur ohne T.
Nix drin. Wer ist das? Ist das was von
Sky? Sky. Von Paw Patrol.
Paw Patrol. Ja, okay. Ja, Entschuldigung.
Ich bin der Flughund! So, werden Wolken kleiner, wenn es regnet?
Ja.
Habe ich poetisch gefragt zum Ende einer Folge, dann haben wir es nicht beantwortet.
Ich habe es immer noch hier drin stehen.
Du hattest es reingeschrieben, genau. Du kannst jetzt rausschreiben, denn die Antwort von Uwe Rinas.
Wer ist das?
Vor 4 Jahren. Irgend so ein Typ auf Quora. Quora ist wie gute Frage, nur ein bisschen seriöser.
Hast du das gleiche gegoogelt? Ich dachte, wir wollen darüber ein bisschen philosophieren.
Ja, aber das hat ja nicht geklappt.
Wir haben das verschoben. Auf unbestimmte Zeit. So wie das mit den Zeugnissen.
Ja, das stimmt. Aber ich dachte, wenn ich es jetzt nicht...
Ist einfach, gut, ist gut.
Aber du kannst gerne nochmal spekulieren.
Na, ich habe doch gesagt, so instinktiv ja.
Mhm.
Aber nicht weiter ausgeführt.
Also die Antwort ist ja und nein.
Oh, okay.
Ja, Doppelpunkt. Wenn es regnet, verliert... Das ist die einleuchtende Erklärung. Die Wolke verliert das Material, aus dem sie besteht. Die fallen Wassertröpfchen.
Genau.
Die wachsen aus der Luftfeuchtigkeit, stoßen zusammen, werden größer. Irgendwann sind sie so groß, dass sie ihr Gewicht nicht mehr halten können und es regnet. Die Wolke wird durch den Verlust der Tropfen heller und durchsichtiger. Die letzten Reste werden dann im Wind verteilt und in kleinere Wölkchen zerpustet. Mhm. Aber nein, denn es regnet nicht nur am Rand der Wolke, sondern überall aus dem Volumen. Außerdem hat die Wolke keine Hülle wie ein Luftballon, die sich zusammenzieht. Dadurch bleibt die Größe immer gleich. Sie wird nur transparenter und verschwindet.
Also sie wird von der Gesamtgröße, vom Durchmesser bleibt sie gleich. Ja. Aber sie wird so gesehen doch kleiner, weil sie generell natürlich an Masse
verliert. Sie verliert an Masse,
ja,
und wird sozusagen immer durchsichtiger, bis sie sich vaporisiert hat.
Und dann auflöst, verpufft, und verschiedene kleinere, ja, zerpustet wird. Ja, okay.
Kann, finde ich, eine
nachvollziehbar,
sehr nachvollziehbare, unpoetische
Erklärung. Ja, finde ich gut. Muss, ja, auch mal
unpoetische
sein.
Unpoetische Antwort auf eine poetische Frage.
Ja. Okay. Zweiter.
Das war der eine. Und der zweite ist, ich mein Handy dummerweise schon wieder weggelegt.
Weggelegt hast du das?
Weggelegt? Pennsylvania. Du hast in einer Folge meinen Vater von allen zukünftigen Podcasts ausgeladen, weil ich die Theorie aufgestellt habe, dass er seine Pizza mit Messer und Gabel isst. Weil das Leute früher so gelernt haben.
Ja.
Beziehungsweise nicht gelernt haben. Die haben einfach gelernt, mit Messer und Gabel zu essen, dann kam die Pizza, sie konnten damit nichts anfangen und haben einfach angewandt. So, er hat das übrigens bestätigt, dass er die mit Messer und Gabel isst.
Wie die Urmenschen.
Jetzt hat mein Papa im Auto diese Folge gehört, während meine Tochter im Auto saß.
Und versucht gleich, das Auto in die Leitplanke zu fahren, weil er dachte, das hat keinen Sinn mehr. Entschuldigung, ja.
Nee, aber du hast ihn also ausgeschlossen, er darf nicht mehr mitmachen. Einen halben Tag später sind die bei meinen Eltern zu Hause. Und es gibt aus irgendeinem Grund Berliner.
Mhm.
Und meine Mama isst Berliner mit der Gabel. Immer schon. So ein Ding von ihr. Sticht sie rein und beißt ab. Und dann haben sie meine Tochter gefragt, ob sie auch eine Gabel will. Und ihre Antwort war nein. Sie möchte nämlich nicht vom Podcast ausgeschlossen werden.
Oh, sehr schön. Wir wollten doch sowieso mal einen weiblichen Gast.
Wollten wir, ja.
Alles über Gäste 3. Das wird mir gut gefallen.
Das nennt man Transferleistung.
Ja, nicht schlecht.
Das war der zweite Callback.
Das war ein sehr schöner Callback, vielen Dank. Wärst du damit mal eingestiegen?
Verfolgst du, bist du in einer Blase aus Arbeit und Arbeit oder verfolgst du auch die Welt noch?
Ein bisschen verfolge ich die Welt.
Gibt es was Neues?
Es gibt, also seitdem wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir einen Ministeramtswechsel, also
hinter uns.
Hinter uns.
Armin Laschet ist jetzt Verteidigungsminister.
Ja. Also ich, ich habe das alles nur so halb verstanden, ehrlich gesagt. Also Christine, heißt sie Christine, ja, Lamprecht?
Ja.
Ist jetzt letztlich entlassen worden.
Zurückgetreten.
Ja, aber hat noch mehr Druck dazu von außen aufoktroyiert gekriegt, weil sie eine ungeschickte Entscheidung bezüglich eines Silvestervideos getroffen hat. Kann man das so festhalten? Das war so ein bisschen.
Man möchte sagen, es war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen
gebracht hat. Genau, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Auch hier, da haben wir schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, wäre kein CDU-Minister für zurückgetreten.
Nee.
Würde ich mich mal festlegen.
Und auch nicht für die, also
für die ganzen anderen
Sachen, weil das ist ja ein Beispiel an die Scheuer.
Ja.
Da gab es ja buf, nein, wäre nicht so gewesen.
Wäre nicht so gewesen.
Aber man muss auch sagen, das Bild von Andi Scheuer in der Öffentlichkeit war auch nicht das von Christine Lambrecht. Christine, und das hat möglicherweise auch dann doch wieder was mit ihrem Geschlecht zu tun.
Ja, das kann ich mir sehr gut
vorstellen. Und mit ihrem Auftreten und mit ihrem Äußeren und dass sie mal gefilmt wurde, wie sie mit Stöckelschuhen durch Mali getapert ist.
Mhm.
Und da ist halt das Bild, das entstanden ist, das von einer überforderten, inkompetenten Person.
Ja.
Und Andi Scheuer breitet seine Beine aus und macht seine Brust raus und sagt, ich bin der King, ihr könnt mir nichts, und kommt damit durch.
Ja. Widerlich. Widerlich, dass so ein Verhalten belohnt wird.
Heißt nicht, dass Christine Lambrecht eine gute Verteidigungsministerin
ist. Nein. Das heißt es auf keinen Fall.
Aber zumindest, ja, andere werden dafür nicht zurückgetreten.
Also das ist das Erste, was mir irgendwie dazu eingefallen ist. Und das Zweite ist, ich finde das eigentlich aber auch schön, auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal Lambrecht ausklammert, dass Pistorius, obwohl er Also was der für eine Karriere hat, ne? Der erst gewinnt er ohne Beine eine Goldmedaille im Laufen, dann erschießt er seine Freundin durch die Klotür und jetzt Verteidigungsminister von Deutschland. Das ist doch nicht schlecht.
Nicht schlecht. Das ist Rehabilitation.
Das war der Heute-Show-Beitrag.
Ja, wirklich, das ist ja 1:1. Olli Welke, heute bin Gast bei uns. Leider ein Mann, aber macht nichts. Die Bundesregierung ist auch nicht mehr quotiert.
Ja, Boris Pistorius.
Aber das auch so ein Ding. Also Boris Pistorius, ich glaube, das ist ein guter, so, der ist kompetent und so. Aber auch da, was du eben angesprochen hast, der tritt auf, guckt zweimal in die Kamera, geht einmal irgendwo lang und sofort sagen richtig viele Deutsche, das ist ein guter.
Das ist ein guter.
Und zwar, weil er eben, er sieht zwar aus wie Armin Laschet, aber wie ein nicht so alberner Armin Laschet. Er hat auch so noch was von Kevin Spacey.
Hat eine gewisse Verve.
Und er sieht einfach kompetent aus.
Ja.
Und er ist ein Mann, wo du das Gefühl hast, wenn der vom Panzer steht, dann ist das keine Dissonanz.
Ja.
Wenn Christine Lambrecht im Panzer sitzt mit Kopfhörern, ist das eine Dissonanz. Und das ist ungerecht und schrecklich, aber es ist so.
Ja,
ist richtig. Und es geht einem selber, glaube ich, tatsächlich sogar auch so.
Ja, ich glaube, da kann man sich auch nicht so von frei machen. Es hat ja auch viel mit anerzogen oder angewöhnte Dinge, Erziehungen zu tun oder was weiß ich.
Und vielleicht ist das auch ein bisschen die Aufgabe eines Ministers. Oder einer Ministerin.
Repräsentativ zu sein. Ja.
Ein Symbol zu sein auch irgendwie, weiß ich nicht. Also der passt da einfach ins Amt optisch.
Ja, schon spannend, schon wahrscheinlich eine ganz kluge Wahl. Und ja, jetzt ist die Quote nicht mehr erfüllt. Aber warum, ich würde sagen, einfach mal Christian Lindner rausschmeißen. Und dafür...
Vielleicht lieber Volker Wissing noch.
Ja. Und dann noch Marco Buschmann. Und dann... Könnte man fast...
Marco Buschmann ist lustig.
Ja, aber trotzdem...
Nagel.
Ja, du magst auch Wolfgang Kubicki, Alter.
aber den möchte ich nicht als Minister. Buschmann als Minister finde ich auch okay.
Der alte Elektro-DJ.
Der einzige okay.
Wusstest du, dass er einen Soundcloud-Account hat?
Ja, ich habe sogar mal einen Song von ihm gehört.
Ja, ist richtiger
ja.
Scooter.
Also irgendwie, er ist in so einem Part. Mit seinem kantigen Kopf.
Fun Fact... Möchtest du einen Fun-Fact mal wissen?
Ja, na, ja.
In den letzten 3 Jahren, ne, ist in Deutschland nur ein einziges Kind geboren, was Adolf hieß. Ist das nicht abgefahren?
Ich finde, das nur kannst du streichen und dann ist das ein Fun-Fact in die andere Richtung.
Dass überhaupt einer seinen Sohn oder eine Familie den Sohn Adolf nennt.
Ja, haben wir aber schon mal darüber gesprochen, dass ein Typ in der Lage ist, so einen Namen auszulöschen.
Ja.
Also nicht nur einen Namen, dann auch noch ein paar andere Sachen ausgelöscht.
Auslöschen
konnte er. Und das Letzte, was ich tue, ist, diesen Namen auszulöschen.
Ja, ein Adolf ist in den letzten drei Jahren in Deutschland geboren.
Auslöschen durch Auslöschen, ja.
Erstaunlich.
Ja, und das darf man?
Ja, warum denn nicht?
Na, es gibt alles
den mögliche Kindswohl-Dings, ne? Ja, stimmt, es gibt ja durchaus immer so schöne Listen von Namen, die dann irgendwie angefragt, aber verboten wurden.
Ja.
Aber Adolf ist halt einfach, also letztlich ist es ja neutral gesehen einfach nur ein Name.
Ja, aber ist halt nicht nur ein Name. Namen sind nicht Namen. Worte haben Kraft.
Ja, Worte haben Kraft. Auch Worte, die Namen sind, haben Kraft. Du hast vollkommen recht.
Ich habe auch einen Funfact für dich.
Ja.
Habe ich selber mir ausgerechnet. Könnte ich jetzt, wenn ich so eine Seite, so einen Blog hätte, könnte ich das da reinschreiben. Im Jahr 1710 haben wahrscheinlich in nur einer Generation ungefähr 1024 deiner Vorfahren gelebt.
Vor 300 Jahren?
Ja. Gab es 1024 Menschen,
ja,
die deine direkten Vorfahren sind.
Deine Ur,
weiß ich nicht, Großeltern.
Was hast du da zur Grundlage
genommen? Stammbaum hoch. Zwei Eltern, vier Großeltern.
Welche?
30 Jahre.
30 Jahre, okay, pro Generation.
Ja, also wahrscheinlich, wenn du zurückgehst, ein bisschen hochgegriffen. Wahrscheinlich musst du das da etwas kürzer machen. Dann wäre es vielleicht nicht 1710, sondern 1730. Aber ich finde die Vorstellung, und deren Eltern ja auch noch, also nochmal 2048 on top, die dann wahrscheinlich auch noch gelebt haben zu der Zeit.
Ja, das ist ja letzten Endes potenzielles Wachstum, wenn du zurückgehst.
Ja, genau. Aber jetzt überleg mal.
Exponentiell.
Wenn du dir vorstellst, dass im Jahr 1710 du zu 1024 Menschen zusammen in einen Raum färchen könntest und sagen könntest, ihr seid alle meine Vorfahren. Und die kennen sich alle durch die Vorstellung, dass die, wenn einer davon nicht sich fortgepflanzt hätte, gäbe es dich nicht.
Butterfly-Effekt, boom.
1024 Leute, wir haben 710.
Das könnte man sich vorstellen, jetzt die ausverkaufte Markthalle in Hamburg am Hauptbahnhof, da passen ja ungefähr 1000 Leute rein, die holst du alle dahin, stellst dich auf die Bühne und sagst, ich bin das Produkt von euch allen.
Genau.
Ist man eine Weiterentwicklung letzten Endes? Weil normalerweise sollte es ja eigentlich immer besser werden durch
ist aber nicht immer so.
Genetische.
Ja.
Aber vielleicht, ja, gibt es gerade irgendwann eine Mutation. Eine
Motivation.
Das alles wieder schlechter gemacht hat.
Ich fand das irgendwie...
Ja, das ist abgefahren.
Und jetzt überleg mal, weil, wenn das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn du weit genug zurückgehst, bist du ja mit jedem verwandt, weil du dann zu irgendeiner Amöbe zurückgehst. Jetzt überleg mal, wie viele Amöben deine Vorfahren sind, wenn du immer in 30er-Jahresschnitt sich verdoppelt.
Ja, aber das ist ja auch, wo ist denn der Kipppunkt? Also es wird ja immer mehr, also exponentiell, aber irgendwann muss es ja auch wieder weniger werden, weil irgendwann gab es ja gar nicht so viel und trotzdem sind das ja unsere Vorfahren.
Das kann doch nicht sein. Wie ist denn das denkbar?
Also okay, das ist das Adam- und Eva-Prinzip, ne?
Jeder hat doch zwei Eltern.
Ja, genau, aber Huhn und Ei.
Ja, aber selbst wenn du bis zu...
Wenn du wirklich bis zu Amöbe...
Menschen, jetzt mal sagen, zurückgehst, zu affenartigen Wesen. Wenn du das in 30er-Jahresschritten machst, wie viele das dann sind, das müssen doch fast schon mehr, das müssen wir mal ausrechnen. Das müssen doch mehr sein, als damals die Population an Affenmenschen war.
Ja, dann müssen da irgendwelche anderen Faktoren noch eine Rolle spielen, die du bei deiner Rechnung außen vor lässt.
Ja, kann uns das irgendjemand erklären?
Bestimmt, aber...
Aber jeder hat zwei Eltern. Auch Affen haben zwei Eltern.
Also Moment, es gibt ja durchaus Tiere, die in der Lage sind, sich ohne Befruchtung fortzupflanzen.
Ja, aber...
Und vielleicht, also je nachdem, wie weit du zurückgehst...
Überleg mir, wie weit du zurückgehen musst.
Ja, sehr weit. Aber es muss halt trotzdem diesen Kipppunkt geben, dem es wieder weniger wird mit den Vorfahren.
Das kann nicht sein. Du kannst nicht weniger Vorfahren haben.
Naja, aber irgendwann ist doch mal jemand da aus dem Wasser rausgekrabbelt. Und da, das ist doch...
Die müssen dann einfach dieselben Eltern gehabt haben irgendwann.
Ja. Inzest ist ja auch nicht zwangsweise schlecht. Also für die Nachkommenschaft. Nur mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit. Ja. Also so gesehen...
Scheiße, ich rechne, ich programmiere mal was in Excel.
Ja,
und dann lasse ich das so einen Computer durch. In Minecraft baue ich so einen Computer nach, der das ausrechnet.
Ich war beim Friseur Nadine im Übrigen.
Ja.
Da haben wir drüber gesprochen, dass ich das vorhab. Das wusste ich schon Wochen, bevor ich hier eingezogen bin, wohin ich hingehen werde, wenn ich zum Friseur wieder muss. Zur Friseurin. Und da war ich jetzt.
Bei Nadine selber.
Ja, bei Nadine.
Die packt herself.
Ja. Die hat zugepackt.
Mhm.
Warum sagst du das?
Weiß ich nicht. Ich gehe da lauf da manchmal vorbei und ich finde, die schneidet sehr zupackend.
Auf jeden Fall raucht die gern und viel, glaube ich. Zumindest klingt sie so und ich habe sie auch schon öfter rauchen gesehen vor dem Laden. Und ganz beeindruckend, ich habe ihr ein Foto gezeigt von mir selber, wo ich einen guten Frisurstatus hatte. Ich habe gesagt, bitte so. 14 Minuten später sah ich so aus. 20 Euro, fertig ist. Voll gut.
Cool. Ja. Bist du zufrieden mit Nadine?
Ich bin zufrieden mit Nadine. Ich hatte vorher noch ein Gespräch mit einer Frau, weil ich muss mich so beeilen. Ich bin nämlich von der Arbeit nach Hause gefahren, hatte dann Platten, habe dann das Fahrrad bei meinen Eltern abgestellt und bin dann mit einem E-Scooter oder mit so einem E-Bike, kann man sich ja auch leihen, ne?
Ja, habe ich noch nicht gemacht.
Habe ich zum ersten Mal jetzt gemacht, weil ich dann schnell nach Hause musste, weil ich den Termin hatte und ich wollte mir unbedingt vorher noch die Haare waschen. Und da hat dann...
Vor dem Friseur die Haare waschen?
Ja, genau so hat meine Frau auch geguckt und hat dann gefragt, warum mache ich das? Und habe gesagt, bevor du zum Zahnarzt gehst, putzt du dir auch die Zähne.
Ja, du gehst jetzt zum Friseur, damit dir die Haare gewaschen werden.
Nein.
Damit, und Massage und so.
Nein, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich will das nicht, die sollen mir nichts waschen. Das finde ich unangenehm. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen... Also ich finde es auch potenziell eklig. Also für die Leute, die da arbeiten. Also
die waschen das mit Handschuhen. Die haben da extra diese Becken dafür da.
Ja, aber ich hätte ja so oder so gesagt, bitte ohne Waschen.
Waschen, schneiden, legen.
Nur schneiden.
Nicht legen.
Das machen sie, macht das passiert automatisch. Gelegt wird es automatisch.
Ja, okay.
Also ich finde, wenn man sich vom Zahnarzt... Ich meine, du kannst doch genauso sagen, wenn ich zur Zahnreinigung gehe, das machen doch auch, die machen auch die Zähne sauber. Trotzdem putzt du dir vorher die Zähne. Oder nicht?
Das ist was anderes.
Warum?
weil das die Zahnreinigung eine andere Art von Reinigung ist als das Zähneputzen. Das ist sozusagen so wie Vorspülen, bevor du was in die Spülmaschine machst. Du entfernst erst das Grobe und dann so. Die will da ja nicht noch irgendwie dir dein Spinat da wegmachen, sondern die geht in die Zahnzwischenräume und poliert das und so. Das ist eine ganz andere Art von Reinigung. Nee, das, was sie beim Friseur machen mit dem Waschen, entspricht dem, was du selber machst. Das wäre einfach eine Doppelung. Und du lässt dir ja auch nicht mehr dann die Haare waschen. Also dein Vergleich mit der Zahnreinigung wäre nur dann zutreffend, wenn du dann.
Na gut, dann ist es halt so, als würde ich zum Zahnarzt gehen, ohne Zahnreinigung, nur zum Nachgucken und mir nicht die Zähne putzen. Die müssen dann heran, ist unangenehm, haben auch Handschuhe.
Nein, ist auch nicht so. Es wäre auch nur dann so, wenn sie dir dann die Zähne putzen würden.
Nee, ich würde mir nicht
die Haare waschen. Geil.
Ich würde, nein.
Ich würde gerne mal von jemand anderem die Zähne putzen lassen.
Das können wir mal machen, wenn du willst.
Die Brüder-WG.
Überhaupt kein Problem. Das kriegen wir hin.
Alibert.
Alibert.
Du bist ja ganz schön angestrengt von dieser Podcast-Aufnahme.
Ich oder du?
Du.
Ja, ich bin angestrengt. Ich möchte noch was Schönes erzählen. Ja. Ich habe mich ein bisschen verliebt in die Serie Parks and Recreation.
Hast du erzählt?
Ich bin spät dran, also in verschiedenen Hinsichten bin ich spät dran. Erstens, weil es die Serie, glaube ich, schon seit 2009 gibt.
Ja.
Und ich sie vorher noch nie gesehen habe. Und weil sie auf dem Streaming-Dienst Wow, wo ich sie gucke, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, nur noch 21 Tage verfügbar ist. 7 Staffeln, 125 Folgen.
Alter.
Ich bin jetzt kurz vor Ende Staffel 2, also ich werde es auf jeden Fall nicht schaffen. Aber ich gucke, das ist mein Urlaub. Das sind meine Urlaubs-20-Minüter, die ich mir...
20 Minuten ist die Folge
noch. Ja, also man kann das gut so weggucken, aber trotzdem werde ich das nicht alle schaffen. Ah, es ist so toll, es ist so witzig, die Charaktere sind so lustig und also es ist halt auch Mockumentary-Style wie The Office oder Stromberg oder...
Von wem ist das gemacht? Weißt du das? Ich meine, das ist von irgendeinem Serienschöpfer, der auch irgendwas anderes gemacht hat, das man kennt.
Ja, das Brooklyn Nine-Nine.
Ja, genau. Und das habe ich nämlich gerade gesehen, weil diese Person auch gemacht hat. So, rede mal weiter.
Es ist eine ganz, ganz, ganz tolle, lustige Serie, die halt so wie eine Dokumentation gedreht ist und Amy Poehler,
ja.
Die da auch richtig. Eine, also die Hauptrolle spielt und auch mitproduziert, also da irgendwie auch mit drin ist, ist eine so, also die ist so toll, die ist so witzig, so eine fantastische Schauspielerin auch. Nick Offerman ist großartig. Den kennt man auch aus vielen Serien. Spielt übrigens auch mit bei der Last of Us Serie, die wir bald gemeinsam gucken wollen.
Ja, richtig.
Eine große Empfehlung, wenn man die Möglichkeit hat, die zu gucken.
Ja. Ich habe versucht, Wednesday zu gucken und war schwer enttäuscht. Alle feiern die Serie, aber ich finde sie richtig schlecht.
Ich glaube, ich würde sie mögen. Nachdem, was du darüber erzählt hast.
Tim Burton und so, und das ist aber...
Hat Tim Burton die gemacht?
Tim Burton führt Regie.
Oh, das wäre fast ein Grund, warum ich glaube, dass sie doch nicht so gut ist. Tim Burton hat schon so lange nichts Gutes mehr gemacht.
Also es ist halt die Tochter der Addams Family, die jetzt in der Schule geht und es ist aufgezogen wie Harry Potter und es ist alles... Ich habe nach 10 Sekunden erklärt, was die Serie ist. Haben wir, glaube ich, neu schon erzählt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die Kinderbuchreihe, die Olchis.
Ja, kenne ich.
Wednesday ist einfach die Olchis.
Ich habe die Olchis geliebt als Kind. Ich fand die richtig toll.
Ich kann die Olchis nicht vorlesen, meinen Kindern meistens, weil die Geschichten sind doch okay.
Die leben auf der Müllhalde.
Aber die leben auf der Müllhalde und die Olchis bestehen dadurch, dass es immer alles, was andere eklig finden, finden die toll. Das ist der einzige Witz von den Olchis. Und dasselbe ist Wednesday auch.
Ja.
Alles, aber was andere Leute.
Die Addams Family immer schon.
Ja, aber die Addams Family ist irgendwie noch so, das ist halt so ein Gesamtkunstwerk aus Over-the-Topness und Musik und Optik. Und das wirkt jetzt wie ein schlechter Highschool-Rehash davon.
Also ich habe nur mitbekommen im Internet, dass der Wednesday-Dance mega durch die Decke gegangen ist. Wie sie auf irgendeiner wahrscheinlich Schulparty, Prom oder sowas tanzt. Das ist, das tanzen alle jungen Menschen nach.
Ja.
Und Jenna Ortega, die Hauptdarstellerin, ist ein krasser... Also, die ist einfach gerade der
Superstar.
Superstar, ja.
Ja, das kann ich nicht verstehen, weil die so schlecht spielt. Die spielt immer gleich. Die guckt immer so, hat den Kopf immer so nach unten und guckt so nach oben und bewegt sich nicht beim Sprechen und nur den Mund und haut so Badass One-Liner raus, die immer darin bestehen, dass sie alles, was Schmerzen bereitet, eigentlich total cool findet.
Aber dann ist es ja nicht ihr Spiel, sondern das, was von ihr regisseurmäßig verlangt wird. Richtig.
Also ich weiß nicht, ob sie eine gute Schauspielerin oder nicht, aber das, was wie sie eingesetzt wird, ist schrecklich. Und ihre Zimmerkumpanin ist so eine überdrehte Instagram-Social-Media-Frau, die immer OMG sagt und so überzogen spielt, dass es dir die Fingernägel hochstellt und die Hackennarbe. Und es ist Hackennarbe. Es ist einfach... Und es ist so ein bisschen spannend halt. Das hat so eine Welt und es gibt ein Mystery und ein Mord und ein krasses Monster. Und es ist so, dass du schon irgendwie denkst, so, oh, interessant, wie geht's weiter? Aber dann gibt es immer wieder Szenen, wo du im Boden versinken willst, weil das so schrecklich schlecht ist. Warum
hast du denn überhaupt gedacht, dass das etwas ist, was dir gefallen könnte?
Ich dachte, es ist vielleicht so eine Staffel, 8 Folgen, ein bisschen Mystery, Tim Burton. Ich mag ja dieses Ganze auch, diese Danny Elfman-Musik und dieses. Eigentlich finde ich das ganz gut auch in den Tim Burton-Filmen, dass das alles immer so ganz klar ist und over the top und eine Karikatur eigentlich. Ja. Es ist halt nicht so Grauzone, sondern comichaft, bunt, grell. Und ich finde, dass er das irgendwie normalerweise oder früher zumindest damit davongekommen ist, dass es nicht super subtil oder so war, sondern mega in your face, aber gut, irgendwie interessant und schön anzusehen. Und die Serie ist auch hübsch anzusehen, aber es ist mir zu doll. Und es ist einfach dann auch irgendwie wirklich Harry Potter in schlecht. Und ich mag nicht mehr Harry Potter.
Ich glaube trotzdem, ich würde das mögen.
Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht sehr doll. Vielleicht würdest du es nicht so scheiße finden wie ich, aber.
Nee, mit Sicherheit würde ich es nicht so scheiße finden wie du. Aber nee, sehr doll glaube ich auch nicht. Aber es interessiert mich auch einfach generell nicht. Ich war auch nie der riesengroße Fan von der Addams Family. Ich habe das auch irgendwie immer nicht so richtig doll nachvollziehen können, dass die irgendwie so ein krasser Kult sind.
Da gibt es ja richtig viel von. Ne? Also ja, ich glaube, das ist so ein Ding. Super
lange ja auch schon.
Der Film ist, glaube ich, für sich genommen einfach okay und cool, so ähnlich wie auch Beetlejuice.
Welcher der
Film? Der erste.
Ja.
Und dann gab es Comicserien, noch eine Serie, 1000 Milliarden Sachen davon. Und das war einfach too much.
Aber war das nicht als allererstes so eine Serie in den 60ern oder so?
Ich dachte, das erste wäre ein Film, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, es
hat angefangen mit einer Serie.
Onkel Fester.
Ja, das war in Christopher Lloyd, war das ja im Film.
Ja?
Ja.
Okay.
Im Film war es Christopher Lloyd. Und Christina Ricci war, glaube ich, Wednesday. Im echten Film. Im ersten großen Film, der nicht von Tim Burton war. Wahrscheinlich.
Doch, ich glaube schon.
War auch von Tim Burton?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es
nicht. I have no idea. Egal. Ich wollte gar nicht so viel ranten, aber...
Ich habe Liebe verbreitet. Parks and Recreation. Wenn ihr es nicht kennt, tut das. Also... Ändert was daran, wenn ihr könnt. Aber ich möchte noch mal eine Sache verteufeln.
Ja.
Und zwar Period. Und ich glaube, da bin ich hoffentlich mal nicht alleine mit. Snooze ist des Teufels.
Die Snooze-Funktion auf dem Handy?
Überall.
Auf Weckern?
Auf Weckern. Snoozen generell bringt nichts Positives und nur Leid.
Du bist dazu, das Pflaster schnell abzuziehen?
Ja, immer. Immer, 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 immer.
Ja, es ist eine Quälerei.
Es ist eine Quälerei und man denkt, man tut sich etwas Gutes, aber tut man nicht. Weil wenn du dann...
Man denkt nicht, dass man sich was Gutes tut.
Doch, man denkt doch, oh, ich bin so müde, jetzt hat der Wecker geklingelt, ich drück mal auf Schlummern, in 9 Minuten klingelt es wieder, aber dann kann ich jetzt nochmal mich richtig schön hier reinkuscheln und es genießen. Und wenn nach 9 Minuten der Wecker klingelt und du davon 7,5 geschlafen hast, dann bist du noch geredeter und noch
genervter. Das ist nicht meine Erfahrung.
Nicht?
Also es ist schon so, dass man sich damit ein bisschen quält, aber es ist nicht meine Erfahrung, weil tatsächlich der Effekt... Also... Einmal sehe ich es nicht als, ich belohne mich und toll, nochmal 9 Minuten schlafen. Das kenne ich auch, die Leute, die das machen. Für mich ist es eher so, der Wecker klingelt. Und es ist mir absolut unmöglich aufzustehen. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich aufstehe. Das heißt, ich gebe in dem Moment sofort auf.
Wieso, aber warum?
Weil es nicht geht. Ich kann meinen Körper nicht bewegen. Ich bin zu müde. Ich bin fertig. Ich sterbe. Es ist physisch unmöglich. Und dann ist es der Ausweg, um zu sagen, okay, ich habe jetzt noch 10 Minuten. Ich schlafe jetzt noch 7,5 davon. Und tatsächlich ist meine Erfahrung, dass es dann besser geht. Ich mache das weniger mit Snooze, sondern auch wegen der Kinder kann ich dann eh nicht mehr so gut einschlafen. Ich wach auf und bleib noch liegen. Und irgendwann bin ich an dem Punkt, an dem es erträglich wird, aufzustehen.
Also du brauchst einfach länger, um das Bett verlassen zu können. Ja. Und Das heißt, es kommt auch vor, dass du dann gar nicht nochmal schläfst,
ja,
sondern einfach wach bleibst oder
und
wach
bist. Und langsam ins Diesseits kommst.
Guckst du dann schon aufs Handy oder so?
Nee.
Ah, du liegst einfach nur, ja, da. Augen geschlossen?
Augen zu. Meistens zu, ja.
Und dann schläfst du nicht wieder ein?
Nee, also gibt's auch, dass ich
wieder einschlafe. Innerhalb von Sekunden wieder einschlafen.
Gibt's auch. Aber ich hab dann auch so ein... Ich habe dann so eine Alarmbereitschaft auf, weil ich auch weiß, ich muss irgendwann aufstehen. Und selbst wenn ich wegdöse, wache ich dann wieder auf von alleine auch.
Okay.
Und deswegen, und dieses, gerade wenn es draußen kalt ist, weißt, ja, du kannst jetzt noch nicht raus, es ist zu schlimm. Und
das,
manchmal gehe ich einmal kurz raus, mache die Heizung an und gehe wieder unter die Decke und dann warte ich 10 Minuten.
Du stehst auf, machst die Heizung im Schlafzimmer an und gehst wieder unter die Decke.
Früher habe ich geduscht und mich danach wieder hingelegt.
Oh, Alter, das ist
mit den nassen Haaren aufs Kopfkissen. Da war immer so ein nasser Abdruck hinterher im Kopfkissen.
Okay.
Das war, als bei meinen Eltern war die Dusche, weißt du, ja, im Keller.
Im Keller, ja.
Und da war es im Winter einfach die Hölle. Dann bin ich zum Duschen in den kalten Keller gegangen.
Ja, aber dann war dir doch danach
und
warm.
Und danach habe ich mich unter der Decke nochmal aufgewärmt. Da hatte die Decke
noch
die
Restwärme. Aber du musst doch nicht aufwärmen, du warst doch warm.
Nee, war ich nicht, war eiskalt.
Hast du eiskalt geduscht?
Nee, aber ich war einfach kalt, weil dann bin ich in die kalten Keller gegangen und das war schrecklich. Hm. Und da nochmal unter die warme Decke, wunderbar.
Also wenn ich eine Dusche zu Hause habe, was ja jetzt einige Zeit nicht mehr der Fall ist, aber dann ist es so, angenommen, keine Ahnung, Wecker, ich stelle meinen Wecker auf keine Viertel nach sechs.
Ja.
Dann bin ich spätestens um 6.16 Uhr unter der Dusche und spätestens um 6.25 Uhr habe ich mein Toastbrot im Mund.
Kann ich nicht.
Kann ich nicht. Aber das ist doch die einzige Möglichkeit, maximal lange zu schlafen.
Ja, das ist richtig.
Und das ist doch das, worauf es ankommt. Man will doch so viel Schlaf haben, wie es geht.
Ja, das gilt vor allen Dingen, wenn man so früh aufstehen muss. Häufig bezahle ich es einfach damit, dass ich dann danach in Stress komme. Dass ich einfach sozusagen mir mehr, ja, Zeit nehme, als ich habe. Und ja, dann komme ich entweder, okay, zu spät oder ich muss mich halt doppelt beeilen oder ich muss die Kinder scheuchen. Ich kann einfach nicht gut aufstehen und ich lebe auch einfach gegen
meinen Rhythmus. War das immer schon so?
Ja, aber früher war es nicht so schlimm, weil ich halt viel besser ausschlafen konnte. Jetzt kann ich
nie... Viel besser im Sinne von viel häufiger.
Häufiger.
Weil keine Kinder.
Ja, ja, und auch die Schule, da hat man häufig zur zweiten Stunde oder dann habe ich halt bis 8 Uhr rangeschlafen oder so. Das ging alles.
Mhm.
Aber ich bin einfach ein Nachtmensch, richtig doll.
Ja, ich auch, immer schon gewesen. Aber seitdem ich einen geregelten Arbeitsrhythmus habe und nicht mehr im Schichtdienst arbeite, also ich sag dir mal, wenn ich jetzt, es ist jetzt genau 21 Uhr, wenn ich jetzt nicht hier wäre, sondern zu Hause, dann würde ich jetzt wahrscheinlich langsam Zähne putzen, um gleich ins Bett zu gehen,
aber
damit ich meine mindestens 8 Stunden Schlaf kriege.
Aber bei dir ist es doch auch so, dass wenn du kannst, du schnell wieder an deinen alten Rhythmus zurückfällst, mhm, dass du dann nachts eher wach bist und, ja, länger schläfst.
Ja.
Aber hast du denn nicht das Gefühl, dass das, also ich kann auch abends... bin ich einfach fit. Ich kann nicht um 10 schlafen.
Ich kann das nur, also mein Rhythmus umdrehen kann ich nur mit Hilfe von Mittagsschlaf.
Aha!
Anders geht das nicht. Mehr. Nicht mehr.
Aha, das ist das fehlende Puzzleteil. Weil ich habe mich darüber mit meiner Frau neulich unterhalten, ob es eigentlich eine Möglichkeit gibt, weil sie auch dich erwähnt hat als Beispiel, wie ich es hinkriegen kann, mich wohler zu fühlen, mit frühem Aufstehen und frühem ins Bett gehen.
Mhm. Einfach früh ins Bett gehen.
Das geht nicht. Ich lieg dann da. Neulich lag ich da 2 Stunden, nicht eingeschlafen.
Aber, weiß ich nicht. Aber vielleicht, wenn du da mal früh aufstehst und auch gleich aufstehst, vielleicht ist das das Ding. Vielleicht ist das, was bei mir Mittagsschlaf ist, das, was du mit angeschalteter Heizung dich dann nochmal unter die Decke
kurbelst. Manchmal habe ich gar keine Wahl und muss dann aufstehen und dann tut es weh und dann hört es auch schnell auf, weh zu tun. Das ist ja auch so. Der Schmerz lässt ja auch schnell nach. Wenn man erstmal in Bewegung ist.
Ja, und man gewöhnt sich auch an den Schmerz, dass man es irgendwann nicht mehr als Schmerz wahrnimmt, weil ich habe früher häufiger mal noch zu Schulzeiten und auch danach das Problem gehabt, wenn ich mir einen Wecker gestellt habe, dass ich den oft, weil ich dann halt lange wach war und irgendwie so verpeilt und verpennt war, dass ich dann einfach den Wecker ausgemacht habe, ohne das zu merken und dann einfach heftig verschlafen habe. Also dann habe ich mich nicht erinnert, dass der Wecker geklingelt hat,
ja,
aber ich hatte auf jeden Fall einen gestellt. Das heißt, ich muss ihn irgendwie im Halbschlaf ausgemacht haben, einfach weiter geschlafen,
ja,
und dann kommt man zu spät. Das ist peinlich. Ich komme, ja, komm sehr, sehr, sehr ungern zu spät.
Ja.
Auch sehr selten bis nie. Also ich bin noch nie zu spät zur Arbeit gekommen zum Beispiel. Dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, meinen Wecker außerhalb meiner Reichweite zu tun. Und dann habe, ja, ich mir noch, weiß noch genau, habe ich mir mein Nokia-Handy sogar kaputt gemacht mit, weil ich immer im Bett lag. Dann habe ich mir einen Wecker gestellt und dann habe ich das auf dem Boden so ganz weit weggeschossen. Ja. Und das habe ich irgendwann so oft gemacht, dass selbst ein Nokia-Handy kaputt gegangen ist. Aber das war dann die gute Idee, die dann letztlich dazu geführt hat, dass ich gelernt habe, aufzustehen gleich. Weil wenn ich dann erstmal stand, dachte ich, jetzt lege ich mich doch nicht wieder hin.
Ich gehe sogar so weit.
Ja, du gehst sogar so weit, dass du dich nach dem Duschen hinlegst. Es gibt auch Wecker, habe ich neulich, oder hat mir mein Freund erzählt, oder Wecker-Apps für Smartphones, die zwingen dich, eine komplizierte Matheaufgabe zu lösen, bevor sie aufhören zu klingeln. Finde ich ganz gut. Da kannst du sogar einstellen, so den Schwierigkeitsgrad. Und wenn du dich so richtig fordern möchtest,
ja,
musst du da
irgendwelche... Scheiße, wenn du einfach auch beim besten Verstand nicht in der Lage bist, die Aufgabe zu lösen, zu hart
dann,
ist.
Dann solltest du vielleicht
Sinuskurvenberechnung.
Eine leichtere Variante davon nehmen. Aber finde ich so als Idee ganz gut.
Ich auch. Es gibt auch diese Tageslichtwecker, die so langsam...
Ja, da hätte ich Angst, dass ich davon nicht aufwache.
Das ist, glaube ich, ganz gut. Du wirst ja, bevor der Wecker klingelt, schon langsam aus dem Tiefschlaf.
Dann hätte ich wiederum Angst, dass mir das vom... Wobei, es ist wirklich erstaunlich. Ich schaffe es wirklich gut, sehr, sehr gut, Minimum 8, eher 8,5 bis 9 Stunden jede Nacht zu schlafen.
Oh Mann.
Das schaffe ich.
Nicht so weit weg von.
Und trotzdem bin ich abends so müde. Also wirklich, also jetzt geht's natürlich. Jetzt, ich bin hier.
Es ist ja nicht nur der Schlaf, es ist ja auch Ernährung, Bewegung.
Ja, aber ich bewege mich ja dann, wenn ich zur Arbeit gehe, einigermaßen. Ich ernähre mich halbwegs vernünftig. Aber trotzdem bin ich so müde. So.
Ich habe immer den so gegen 18 bis 19 Uhr.
Das
da bin so ich müde ganz bist. Müde. Und
nach dem Essen?
Jetzt, ja, wahrscheinlich ist es immer nach dem Essen. Und jetzt ist es halt so, jetzt bin ich bis Mitternacht knackwach. Und dann kann ich schlafen.
Nee, ich konnte Gott sei Dank immer schon schlafen. Das erzählen meine Eltern heutzutage auch immer sehr gerne, dass man mich als Baby immer schon aus dem Mittagsschlaf wecken musste, weil ich sonst bis abends durchgepennt hätte. Schlafen konnte ich immer schon. Wahrscheinlich eines meiner größten Talente. Und ich bin auch sehr dankbar für. Und ich weiß auch, dass das ein echtes Privileg ist, weil ich kenne genug Menschen, die wirklich extreme Schlafprobleme haben. Gerade welche, die seit ihr ganzes Leben lang irgendwie im Schichtdienst tätig gewesen sind.
Ja.
Und das macht Leute fertig.
Ja.
Das macht die Menschen fertig und kaputt und krank. Und das ist nicht gut. Deswegen finde ich das ehrlicherweise doch, weil ich habe vorhin so ein bisschen so ungläubig reagiert, aber ich finde das eigentlich gut, dass du dich darum kümmerst, dass irgendeine Lösung gefunden wird, dass es besser wird. Weil vernünftiger Schlaf ist so wichtig.
Ja.
Und gerade wenn es nicht so viel ist, sollte das, was du hast, halt auch maximal erholsam sein.
Ich merke auch den Unterschied. Wenn ich mal gut schlafe, dann fühle ich mich, wie ich gefühlt früher war.
Ja.
Dann habe ich Ideen, Energie, dann will ich Sachen machen, dann habe ich Bock auf Dinge.
Ah, das wird auch bestimmt besser werden, wenn das Wetter wieder besser wird, dann wirst du ja sowieso wieder mehr draußen als drin, frische Luft hilft da, du bewegst dich dann automatisch mehr, weil du irgendwelche Projekte im Garten hast oder was weiß ich.
Du hast mich so sehr vom Januar-Hass einfach überzeugt. Du hast mich da richtig reingedrückt in diese Verachtung des Januars.
Aber das ist ja genau wie bei einem Rasierer. Das ist einfach, dass du mit Scheiß umgeben bist und es erst wahrnimmst, wenn ich dir sage, dass du von Scheiß umgeben bist und es vorher nicht selber merkst.
Ja,
ich kann mich dafür nicht entschuldigen.
Weil ich wie ein Happy Hippo durchs Leben gehe eigentlich. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie ein Thema, das war schwierig, ein Thema zu finden, was uns nicht extrem alt erscheinen lässt.
Mhm. Viel Erfolg.
Ist schwierig. Man kann das alles so drehen. Ah, du hast mich mal gefragt, was schöne Worte sind. Vor vielen, vielen, vielen Folgen haben wir irgendwie schöne Worte in der deutschen Sprache gesucht.
Ja.
Und ich habe gesagt, oh, da fallen mir bestimmt welche ein. Und dann haben wir das aber nicht mehr gemacht. Ich habe gesagt, jetzt ist mir eins eingefallen, was ich wirklich schön finde. Und zwar Asche.
Asche?
Ja.
Hast du das damals nicht auch
gesehen? Nee, glaube ich nicht.
Asche.
Ich finde, Asche ist ein wunderbares Wort. Und auch noch viel schöner als das englische Ashes.
Meine Mutter nennt bis zum heutigen Tag Mülleimer immer Ascheimer.
Ja, mein Papa auch. Das mag ich nicht. Ich mag auch nicht das Wort Unasch.
Unasch?
Ja.
Was ist das denn?
So unfein. Das ist Unasch, wenn du da deine vollgerotzten Taschentücher liegen lässt.
Unasch, nie gehört. Und
das macht man nicht. Das ist eine andere Formulierung für das macht man nicht.
Ja, okay. Das ist Unasch.
Unasch.
Kannst du das mal googeln? Ich glaube nicht, dass es das gibt.
Ascheimer und Unasch. Also es ist nicht ein
Ascheimer. Ascheimer gibt es auf jeden Fall.
Unasch. Unasch and Friends.
Unasch.
Vielleicht schreibt man das nicht so.
Nordniederdeutsch.
Unasch auf Plattdeutsch.
Wir sind der Podcast,
ja,
wo immer
Unasch
gegoogelt wird. Schlecht,
unfreundlich, eisch, unordig. Schlecht, unartig, unfreundlich, ungezogen, unfein, frech.
Unfein, frech, ah, okay.
Impertinent.
Plattdeutsch.
Unasch mit Doppel-N, das wusste ich nicht.
Unasch, unasch.
Ja, es gibt irgendwie so ein paar plattdeutsche Sachen in meinem Wortschatz. Ja, Aschalm. Aber ich finde Asche, also auch das E hinten, das weiche E hinten braucht es schon auch. Und Asch, Ass, wenn das beim Sch aufhört, ist nicht gut. Aber Asche, das, ich finde, dass das so klingt, wie das Wort ist.
Asche.
Und zwar einfach so dieser feine Staub, der sozusagen überall einfach davon wehen kann und sich in nichts auflösen kann.
Dann müsstest du doch eigentlich großer Fan von Casper sein und seinem Album und gleichnamigen Song Im Ascheregen.
Ja.
Findest du Ascheregen?
Ascheregen. Also phonetisch nicht so schön wie Asche, weil Asche ist ja, das ist, Schöne an Asche ist, es ist offen hinten raus. Und ich habe da so ein Bild davon, wie in einer völligen Stille Asche zerstäubt. Asche.
Werf ein Streichholz in die Luft auf den Rest meines Lebens und blicke nur zurück, um eure Gebäude brennen zu sehen im Ascheregen.
Nee, so martialisch und hart, das ist gar nicht. Das ist nicht. Im Wort Asche nicht.
Ich finde Asche, finde ich jetzt erstmal phonetisch nicht so wahnsinnig schön und ich finde auch, dass das, also das macht mir, das wirkt auf mich wie etwas, was da ist nach extremer Gewalt.
Also Ruhe. Asche ist so unendliche
ja,
Ruhe.
Ja, aber nachdem sehr viel Leid passiert ist. Nachdem der Amazonas
vielleicht, aber es ist, ich finde Asche ist dann schon irgendwie da, wenn es auch schon wieder egal ist. Also es ist nicht sozusagen immanent direkt nach dem Leid, sondern Jahrtausende danach. Eine alte Zivilisation, irgendwas, was einfach zerfallen ist zu Asche. Es muss ja gar nicht verbrannt sein mit schreienden Kindern da drin, sondern
Krematorium.
Es ist einfach, ja,
ich denk an Krematorium.
Schlechte Assoziation, also ja, angemessene Assoziation, nee, aber ich habe eher dieses vergangene Zivilisation, irgendwas Uraltes, was, wovon nichts mehr übrig ist.
Mhm.
Und das hat irgendwie auch was Beruhigendes. Und ich denke an Kaiser Sozi von Die üblichen Verdächtigen von der letzten Szene, wo Kevin Spacey in seiner Hand pustet. Asche.
Ist er einfach weg. Ja, okay. Hm. Finde ich jetzt nicht das schönste deutsche Wort. Hätte ich jetzt auch nicht in die engere Auswahl überhaupt genommen. Aber ich möchte erzählen, dass ich mir Karten für Casper gekauft habe in Hannover an meinem Geburtstag.
Ja.
Ist das nicht schön? War ich an meinem Geburtstag.
Ja.
Nach Hannover ins Kapitol, um Casper zu sehen.
Ich habe mir auch schon wieder Karten. Ich kaufe mir noch Konzertkarten. Es geht jetzt richtig los mit mir. Erst kaufe ich mir ein Portemonnaie und dann kaufe ich mir Konzertkarten.
Jetzt, wo du ein volles Portemonnaie hast, kannst du es für Konzertkarten ausgeben.
Back in life, mother business.
Wofür kaufst du denn noch Konzertkarten?
Für The Robocop Kraus, die sich auch so wie Pale nach 15 Jahren aus Corona-Langeweile reunited haben.
Ah, jo, okay.
Reunited.
Reunited. Und wo sind die? Wo spielen die?
In Hamburg.
Wo?
Hafenklang. Geil.
Da war ich noch nie.
Und ein neues Album machen die auch.
Es
ist ein Traum für Leute, die keine neue Musik mehr hören, weil sie zu alt geworden sind. Da sind wir wieder bei den Ü40-Themen.
Meine Eltern haben sich kürzlich ihre Lebensversicherung auszahlen lassen.
Ja.
Die haben eine ganz lange Lebensversicherung eingezahlt, gespart und das war jetzt irgendwie fällig. Jetzt haben sie sich auszahlen lassen, haben ihre Beerdigung bezahlt.
Und anständig.
Ja, total cool eigentlich. Die haben sich irgendwie einen Termin gemacht und dann haben die...
Nein,
ein Termin beim Beerdigungsinstitut.
Wir würden gerne sterben am 17. Juli 2000.
Da passt es uns ganz gut.
Da haben wir noch nichts vor.
Vorher ist noch Simply Red, das würden wir gerne noch sehen. DJ Bobo haben wir bis dahin auch nochmal geschafft und dann können wir abdrehen. Nee, dann haben sie sich einen Termin gemacht, dann haben die sich so beraten lassen, so, was es für Särge gibt und für Blumenschmuck und dann konnten sie schon aussuchen, welche Songs gespielt werden sollen bei der Trauerfeier und so. Alles geregelt, alles bezahlt.
Geil.
Und sogar eine Versicherung sollte der Betrieb pleite gehen, dass dann, wenn jetzt meine Eltern zusammen stürben, mein Bruder und ich uns auch das ganze Geld zurückholen könnten. Es sind, glaube
ich, vom Insolvenzverwalter
pro Person 6.200 Euro.
Wow, Sterben ist teuer.
Sterben ist teuer, super teuer. Und das ist schon eine eher günstige Variante.
Ich möchte sterben, nicht heirate. Minimaltarif.
Gar nicht. 49 Euro. Minimaltarif. Ich glaube, der Minimaltarif ist auch mindestens mal vierstellig.
Wahnsinn.
Wirklich Wahnsinn. Und dann hat meine Eltern halt das bezahlt und dann noch andere Sachen so abbezahlt und dann hatten die noch ein bisschen Geld über und dann haben sie gemeint, mir und meinem Bruder jeweils Geld geben zu wollen, was ich nicht gut fand und mein Bruder auch nicht, aber sie haben sich davon nicht abbringen lassen. Und dann haben sie uns beiden, als meine Mutter Geburtstag hatte und wir da irgendwie erst meiner Mutter irgendwelche Geschenke gegeben haben, haben mein Bruder und ich jeweils einen Umschlag bekommen mit 2.500 Euro Bargeld drin. Und zwar bestehend aus 10 200-Euro-Scheinen und einen 500-Euro-Schein. Und das habe ich jetzt immer noch bei mir zu Hause, weil ich weiß damit nichts anzufangen.
Musst du bankeln.
Ja, ich habe keinen Bock drauf. Ja,
musst du.
Was für eine Scheiße. Wir waren essen neulich. Dann haben sie gefragt, Bar oder Karte, mal, ich komme drauf an, könnt ihr das klein machen? 200, dann, nee, geht nicht. Shit, müssen wir mit Karte bezahlen. Die kriegt diese Scheine nicht los. Nein,
kriegst du nicht los. Es ist totaler Quatsch. Das ist
zum Kotzen. Wieso gibt es sowas?
Ja, es ist Blödsinn. Also ich habe so eine Situation auch schon mal gehabt. Ich habe schon mal richtig viel Bargeld bekommen und musste dann einfach zur Bank gehen, weil das war einfach, anstatt das einfach überwiesen zu
bekommen. Ich habe mir mal knapp 2000 Euro von der Bank abgehoben, um ein gebrauchtes Auto zu kaufen. In bar.
Ja.
Das war ganz witzig. Aber ich will jetzt mir kein Auto kaufen, kein Gebrauch.
Vielleicht hat das auch was von Steuergeschichten zu tun, irgendwie, Schenkungen, da gibt es ja irgendwann, aber ich glaube, von Eltern zu Kindern ist das egal.
Ja, und auch, glaube ich, für den Betrag ist das, glaube ich, relativ
egal. Ja, ich glaube auch.
Ja, aber wenn man das schon macht...
Ja, aber Glückwunsch zu dem Geld.
Ja, ich will das Geld gar nicht haben, ich brauche es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum die sich das nicht selbst... Na, ist auch egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Aber wenn ich das schon mache, ne, dann bin ich doch extra geckig und mache das in Fünfern.
Ja.
Und dann so mit Bündeln. So mit, ja. mit so. Oder
im Koffer.
Ja, irgendwie so. Oder in einer Aldi-Plastiktüte von 1983. Ja. Scheißegal, aber irgendwie irgendwas abgefahren ja. ist. Was man auch. Weil, wie geil wäre das jetzt, wenn ich. Das könnten klügere Menschen das besser schnell ausrechnen, wie viel 2500 Euro und 5-Euro-Schein sind. Also wie viele
5 Euro. Das geht voll gut auf. 5
ja, Euro. Eben.
100. 500 mal 5 sind 2500. 500 Scheine.
500 Scheine.
Ja.
Wenn ich jetzt einfach 505 Euro Schein bei mir zu Hause irgendwo hätte.
Ja, in so einem kleinen, schmalen Koffer.
Und dann kann ich dann mal auf. Ja, ich brauche wieder ein bisschen Kleingeld. Ich gehe jetzt eben einkaufen. Zack, zack, zack.
Trinkgeld
zack,
so für den Pizzamann.
Genau. Irgendwie dann viel bestellt. Da sind 5 Euro angemessen. Das wäre auch geil.
Ja, aber da fehlt vielleicht einfach das Gespür für den Gag.
Nee, ich glaube, dass das auch...
Für den Style.
Ja, das Gespür für den Gag fehlt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, hey, wir wollen jetzt mal uns kurz so fühlen wie reiche Menschen.
Mhm.
Und das Gefühl auch irgendwie mit unseren Kindern teilen. Und ist ja auch nett gemeint und so. Aber das hat mich dann, also...
Aber es ist,
warum gibt es solche Scheine? Warum gibt es...
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt.
Und vor allem 500-Euro-Scheine.
Und warum gibt es 1-Cent-Stücke und 2-Cent-Stücke?
Ja.
Oben und unten einfach die Währung beschnallen, den Euro zusammenhacken mit 2 Macheten, bisschen stutzen.
Ja.
Alles und auch 5 Cent, alles unter 10 Cent
ja,
weghauen.
Ich glaube, man
und auch, doch. Ehrlich gesagt, auch den 100er schon, alles über 50 ja. Euro weghauen.
Ja,
bin 50 Euro ist noch okay.
Bin ich bei
weil mich die auch immer schon nerven. Ich liebe es, wenn die Automaten mir Stückelungen anbieten. Ich meine, nehme immer nur so 2,20er und der Rest 10er.
Ich mache das ja immer so, weil wir jeden Monat haben wir eine Haushaltskasse, wo jeder von uns immer 200 Euro reintut. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich da einfach jetzt immer 200-Euro-Schein reintue. So im Sinne von, ha, meistens geht meine Frau einkaufen, weil das bei ihr besser auf dem Weg
ja.
liegt. Viel Spaß damit. Und sie ist neulich zu Ikea gegangen, habe ich gesagt, hier, nimm mit, gib den aus. Und dann hatte sie aber nur den 200-Euro-Schein, aber hat für mehr als 200 Euro eingekauft und konnte ihn nicht benutzen. Das wäre
eine
gute Möglichkeit gewesen.
Ja.
Ja. Und wenn ich diese Stückelung wähle, dann mache ich tatsächlich immer 4,50er für die Kasse und dann für mein Privatvergnügen Bargeld-Liquidität immer nochmal ein paar 20er und 10er.
Ja.
Ja, das haben wir sehr viel über Geld geredet. Leute wollen immer nicht, dass wir über Geld reden. Verstehe ich auch nicht.
Hast du auch schon mal gesagt.
Hab ich schon mal gesagt, ne? Habe ich kein Verständnis für. Lass doch über Geld reden oder halt nicht. Aber das war
es. Ist auch einfach, über Geld zu reden, wenn man 2.500 Euro bar zu Hause liegt.
Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ja, ich bringe das bald mal zu Hause. Das ist auch blöd. Da haben meine Eltern sind zur Bank gegangen, um sich das zu holen, damit ich wieder zur Bank gehe, um das dann wieder da abzugeben. Hätten sie mir auch gleich überweisen können.
Ich habe noch ein paar Alltagsbeobachtungen, vielleicht zum Schluss. Ich weiß nicht, wie lange wir noch machen wollen.
Nee, nicht mehr lang.
Erstens, Mülltrennung an Bahnhöfen. Was für ein blöder Quatsch. Kennst du das? Die einzelnen Eimer.
Ja,
da steht ein Eimer Plastik, 50 Meter weiter steht ein Eimer Restmüll, da noch einer Pappe.
Ja, manchmal sogar Glas.
Das funktioniert, also das ist einfach das dümmste System, was man sich vorstellen kann. Und das muss eine... hundertprozentige Fehlwahl, also nicht hundertprozentig, aber es ist einfach, jeder Mülleimer wird als Restmülleimer benutzt. Garantiert.
Nicht von mir.
Du wirfst in so ein Plastikmülleimer nichts rein? Nein, ich eigentlich auch nicht.
Wenn ich kein Plastik wegschmeiße, nicht, nein.
Dann wartest du, bis der nächste kommt. Aber ja. Garantiert, also so ja, wie man Menschen ja, kennt, ja, das klar. Funktioniert vorne und hinten nicht.
Natürlich funktioniert das nicht.
Und das müssen die sich doch irgendwie ausgedacht haben. Und es gibt ja diese Dinger, die dann ringsum sind, die dann vier Öffnungen haben und ja. So.
Häufig sind ja auch zwei verschiedene direkt nebeneinander, also ja. Restmüll und Plastik oder Restmüll und Glas tatsächlich.
Restmüll und Plastik finde ich noch okay, vor allen Dingen, wenn immer einer Restmüll ist, weil da kannst du sozusagen alles andere kannst du dann da ja. Reinschmeißen. Dann ist es halt ja. Nicht optimal getrennt, aber immerhin nicht fehlgeworfen. Aber so ein einzelner Plastikmülleimer. Was für ein Quatsch.
Ich glaube, ich schmeiße öfter Plastik weg. Gerade hier Corona-mäßig, wenn man wieder neue Maske auspackt.
Wenn du nur einen Mülleimer hast, musst du ihn als Restmülleimer benutzen, weil die Leute werden ihn nutzen.
Ja, klar. Und
die sehen das aber nicht ein, dass sie da noch
weitergehen. Es gibt ja nie müssen. Nur einen Plastikmülleimer.
Doch.
Nein.
Ja, dann muss man schon, da kommt die Bahn gerade.
Ja, das ist richtig. Nee, deswegen, die meisten Leuten ist das auch scheißegal. Also, das habe ich ja gesehen, als ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt habe und da vor der Tür halt normale Mülltrennung war, was man ja eigentlich auch von den Leuten erwarten kann, und dann in der Restmülltonne regelmäßig Glasflaschen drin waren.
Ja.
Also und so weit waren die Glasmüllcontainer nicht weg, ja. dass das auch nur irgendwie zu erklären wäre, ja. Außer durch ignorante Scheißheit.
Ja.
Und ja,
so meine Tochter hat sich neulich auch gefragt, wie kann das sein, dass Mülleimer einen Meter davor liegt, was auf dem Boden. Was ja. Sind das für Menschen auf diesem Planeten?
Ja.
Was hast du vorhin gesagt? Einschläfern.
Einschläfern, ja. Oder auf einen Gnadenhof wegsperren.
Und dann eine Mischung aus Einschläfern bitte und wie kann das eigentlich sein?
Und so neue Rubrik im Jahr 2023 nicht mehr abschaffen bitte, sondern Einschläfern bitte.
Einschläfern bitte. Und ich kann es nicht glauben. Also es ist einfach für mich unfathomable. Die Menge an Kaugummis auf der Straße.
Ja, für Kaugummis brauche ich immer den Restmüll.
Ja, zum Beispiel. Aber wobei, die kann man wahrscheinlich sogar im Plastikmüll tun. Nee, das ist nicht gut. Es sind, wenn man mal darauf achtet, zum Beispiel, wenn man durch die Schanze läuft, es sind so viele Kaugummis auf der Straße, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es einfach diese Menge an Menschen gibt, die ihren Kaugummi auf die Straße spucken.
Ja.
Das ist für mich nicht vorstellbar. Und es ist, also klar, die verschwinden halt gar nicht. Deswegen ist auch klar, dass es über einen sehr langen Zeitraum sich angesammelt hat. Aber ich kann mir, selbst wenn ich die gesamte Menschheitsgeschichte zurückblicke, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Menge Kaugummis auf die Straße.
Und jetzt musst du dir doch mal Folgendes vor Augen führen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal vor langer Zeit erzählt. Nach dem G7-Gipfel in Hamburg.
Ja.
Am 7.7. 2017, glaube ich, ne?
Ja.
Da war ja am nächsten Tag Aufräumen in der Schanze.
Ja.
Also, oder ein paar Tage danach.
Da kamen die Leute aus Bergedorf.
Und da kamen so viele Menschen hin, um einfach diese Verwüstung aufzuräumen. Das war schön. Das war eine tolle Stimmung. Es war tolles Wetter auch, mitten im heißen Sommer. Und da gab es einfach so viel mehr Leute, als es zu tun gab, dass da wirklich Menschen angefangen haben, Kaugummis von der Straße runter zu kratzen, die wahrscheinlich seit RAF-Zeiten da schon klebten.
Und auch zum Stadtteil gehören.
Und irgendwie zum Stadtteil gehören. Und das heißt, die sind quasi, da gibt es ein Clean Slate von vor 5 Jahren,
ja.
Oder 5,5 Jahren.
Ja, und da war
und
ich
trotzdem sieht es jetzt wieder so aus.
Und ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der ein Kaugummi auf die Straße gespuckt hat. Ich sehe auch nie Menschen Kaugummi kauen. Ich glaube, es gibt gar keine Leute mehr, die Kaugummis kauen. Wo kommen die alle her? Das ist... Okay, du hast hier gerade eine Packung Airwaves auf den Tisch gelegt. Na gut, die ganzen Raucher, natürlich die Jugendlichen, die irgendwie...
Dann mal gut riechen wollen.
Die gut riechen wollen. Und dann sich irgendwie Strawberry... Fuck.
Strawberry Fuck, ja. Strawberry Fuck. Airwaves Strawberry Fuck.
Zusätzlich zu ihrem sehr schlecht riechenden Parfum. Also bitte Kaugummi-Kauer einschläfern, die das auf die Straße spucken. Und irgendwie mal
aber trotzdem auch nicht runterschlucken.
Woher? Nee, bitte nicht runterschlucken. Einfach in den Restmüll oder von mir aus auch in den Plastikmülleimer schmeißen, der da alleine steht. Und dann noch, macht es dich auch immer skeptisch, wenn auf irgendwelchen Produkten angepriesen wird, da ist dann immer so frei von Gentechnik, ohne Konservierungsstoffe. Und dann steht da häufig noch so 3 Punkte, Lautgesetz ohne Farbstoffe oder Lautgesetz ohne, weiß ich nicht.
Wo steht das zum Beispiel drauf?
Bei Essen? Ja, bei Essen, also irgendwelchen Lebensmitteln.
Mhm.
Und da steht dann das Lautgesetz ohne Zusatz von Arsen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall denke ich mir, wenn du dich auf deiner Packung dafür anpreist, dass du dich ans Gesetz an die Gesetze hältst, ja. Wovon ich ausgehe, dass das alle tun,
ja.
Dann wirkt das auf mich wie eine Verzweiflung, ein verzweifelter Versuch, irgendetwas Positives über das Produkt zu sagen.
Ja, aber das wäre doch... Als ob es sozusagen
nichts gibt, was darüber hinausgeht.
Nee, ich würde das anders interpretieren. Ich würde eher sagen, dass sie so ein bisschen pissig sind, so wie so Corona-LeugnerveranstalterInnen während der Corona-Pandemie, die dann in ihre Schaufenster reingehängt haben, wegen der sogenannten Pandemie dürfen wir nicht aufmachen.
Ihr Wichser, wir hätten es so hier, gern. Wir würden ja gerne genau. Euch die Scheiße reinmischen, aber wir dürfen ja nicht.
Ja, genau.
Wir dürfen euch nicht umbringen.
Bei Arsen ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, also Farbstoffe oder ja, genau. So Geschmacksverstärker
ja, genau.
Ist ein gutes Beispiel. Wir würden gerne dafür sorgen, dass unser Produkt geiler schmeckt. Dürfen wir aber nicht.
Ich glaube, der Hintergrund ist vielleicht noch anders. Ich glaube, der Hintergrund ist vielleicht so eine Art Service. Nach dem Motto, sie wollen sagen, für, weiß ich nicht, AllergikerInnen oder irgendwie, wollen sie sozusagen Hinweis machen, Achtung, sie haben vielleicht Angst, dass Leute das Produkt nicht kaufen, weil das so aussieht, als ob da ganz viel Glutamat drin ist. Mhm. Schreiben aber rauf, ist es ohne, damit sie gekauft werden. Aber vielleicht, möglicherweise müssen sie sogar bei Sachen, die gesetzlich geregelt sind, laut Gesetz davor schreiben, damit sie sich nicht mit fremden Fehlern schmücken.
Ah, das heißt, die sollen...
Verbraucherschutzmäßig.
Die Nachricht soll transportiert werden. Oh, der Gesetzgeber passt auf uns auf.
Vielleicht.
Und will unser Bestes.
Aber was auch immer die Motivlage ist, auf mich hat es den Effekt, dass ich denke, dass so ein bisschen, die hüpfen nur so hoch, wie sie müssen. Die tun sozusagen das gerade so das Minimum, was nötig ist.
Ich habe das, glaube ich, noch nie gelesen. Aber ich werde darauf achten in Zukunft.
Das waren drei Alltagsbeobachtungen von mir für euch.
Ich habe übrigens, um diese Podcast-Folge heute hier mit dir aufnehmen zu können, darauf verzichtet, Dschungelcamp zu gucken.
Oh.
Und das prägt mich, oder mein spärlichen Alltag in den letzten 11 Tagen, seit den letzten 11 Tagen sehr.
Aber für jede Folge Dschungelcamp könntest du 4 Folgen Parks and Recreation gucken.
Das stimmt. Aber, 5, aber Dschungelcamp 6. hat dann tatsächlich eine gewisse, eine höhere Dringlichkeit, weil da will man ja natürlich up to date sein.
Mitsprechen auf dem Schulhof.
Ja, genau. Literally, möglicherweise.
Ich check nicht, dass tatsächlich der Spiegel und so einfach wirklich jeden Tag eine Nachricht da über die was im Dschungelcamp passiert ist.
Also,
haben. Woran liegt das?
Das liegt an der einzig guten Journalistin vom Spiegel, Anja Rützel. Anja Rützel, ich weiß nicht, kennst du Anja Rützel? Anja Rützel ist eine fantastische Journalistin, die auch bei Wer hat Angst vorm Drachenlord, da kam sie ja auch zu Wort,
ja.
Als es um Big Brother ging.
Sie schreibt
eine ausgeprägte Trash-TV-Expertise hat diese Frau. Und die Artikel, die sie schreibt, sind hilarious. Ich liebe es, diese Artikel zu lesen, immer nachdem ich die Folgen geguckt habe.
Oh, okay.
Weil die einfach das so toll und witzig und pointiert zusammenfasst. Nicht immer gleich auf gleichem Niveau, aber immer sehr unterhaltsam und lesenswert. Und wir haben ja neulich im Discord diesen Link gehabt, über den man Bezahlinhalte lesen kann.
Yeah.
Weil die sind immer hinter der Paywall.
Yeah.
Und dafür habe ich das bisher genutzt. Und
das funktioniert?
Das funktioniert hervorragend. Ich würde für diese Artikel auch einzeln bezahlen. Ne?
Das kann man aber nicht.
Nee, kann man nicht. Warum kann man nicht für einzelne Artikel bei Online-Medien bezahlen? Das wäre doch, oder als Alternative zum Abo.
Ja.
Das wäre doch mal eine gute Idee. Und sehr
naheliegend. Ich glaube, die Taz macht das vielleicht?
Taz macht gar keinen Bezahl. Die machen nur auf freiwilliger Basis.
Ach so, ja.
Da ist alles umsonst. Und die bitten um...
Ja, mit diesen Einblendungen immer.
Genau.
Nein, ich bezahle schon.
Ja, zum Beispiel. Kannst du die Taz anlügen?
Ja.
Gehört zu mir.
Heute schon die Taz angelogen?
Kann auch sagen, nein, ich möchte nicht. Geht ja auch.
Ja.
Ja, also das ist das Einzige, wofür ich das bisher genutzt habe. Und das funktioniert ganz fantastisch. Und ich lese das immer sehr gerne, weil das sehr witzig ist. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr gut zusammenfasst, was man vorher selber sich angeguckt hat. Also eigentlich ein bisschen seltsam, dass ich mich damit auch nochmal extra beschäftige. Aber das sind die kleinen Freuden in meinem Leben. Und die aktuelle Staffel ist sehr gut. Eine sehr, sehr gute Staffel.
Guter Jahrgang,
gute Charaktere oder gute Zusammenführung, wobei ich auch schon Kritik gehört habe, weil, und das muss man sagen, da ist auf jeden Fall was dran. Früher war der Reiz vom Dschungelcamp, dass da Leute hingegangen sind, die dachten, sie wären noch Stars und denen nicht bewusst war, dass sie es nicht mehr sind.
Ja.
Zum Beispiel Mathieu Carrère, so ein Schauspieler, so ein Darsteller, so ein großer Künstler des Volkes. Und der war aber trotzdem halt einfach im Dschungelcamp und hat irgendwelche Scheiße gefressen. Und mittlerweile ist es halt so, dass das alles professionelle Reality-Stars sind. Da ist diese Fallhöhe nicht mehr so groß.
Ja.
Und das stimmt tatsächlich. Das nimmt ein bisschen von dem.
Aber war nicht immer noch weg? Auch irgendein so alter Abgehalfter mit dabei?
Ja, in dieser Staffel tatsächlich nicht. Claudia Effenberg vielleicht.
Ja.
Würdest du dir dazu zählen? Ich glaube, Claudia Effenberg ist sich sehr bewusst, dass sie kein großer Star ist.
Ja gut, okay. Hast du recht.
Und es sollte ja eigentlich Martin Semmelrogge noch rein, aber
der
durfte aber nicht einreisen wegen seiner ganzen Vorstrafen, hat er kein Visum für Australien bekommen und hing die ganze Zeit in Doha fest.
Hast du mal ein paar Folgen von Pastewka gesehen?
Ich kenne ganz, ganz, ganz viele Folgen.
Der spielt doch Martin Semmelrogge sehr häufig mit. Und die sind die besten Folgen.
Ja, mit Martin Semmelrogge so. Der war auch mal bei Sommerhaus der Stars.
Ja.
War auch mal. Okay. Glaube ich. War das Sommerhaus der Stars? Ich bin mir unsicher. In irgendein Reality-TV-Format habe ich ihn schon mal gesehen. Vielleicht war es nicht Sommerhaus der Stars. Ist auch egal. Jedenfalls ist es aber insofern immer noch eine gute Sendung, weil da diese sozialen Zusammenkünfte und Konflikte, die dann durch Hunger und irgendwie viel Regen und Schlafmangel und was weiß ich noch doller befeuert werden durch Zigarettenrestriktion, durch Bestrafung für Regelverstöße, wo ihnen dann eine ihrer beiden Luxusartikel, die sie mit ins Camp nehmen durften, weggenommen werden, weil sie dann zu oft kein Mikro getragen haben oder doch alleine auf Klo gegangen sind, was sie nicht dürfen. Oder doch am Feuer geschlafen haben, was sie nicht dürfen, oder außerhalb der erlaubten Schlafzeiten geschlafen haben, was sie nicht dürfen, nimmt man denen dann plötzlich einfach noch alle Kissen weg und die, weiß ich nicht, was sie noch dabei haben, Haargel, Kuscheltiere, Bilder ihrer Familie. Und das
ihrer Familie.
Tatsächlich, hat eine Kuscheltierschlange und ein Bild von seiner Mama dabei.
Und die musste er abgeben, er musste das Bild von seiner Mama abgeben.
Ja. Er muss das Bild von seiner Mama abgeben, weil das ein Luxusgegenstand ist und es gab zu viele Regelverstöße.
Das ist ja bestialisch.
Und die Leute, die drehen dann richtig durch und dann gibt es da ordentlich Streit. Und das ist sehr interessant zu beobachten, wie sich da so Allianzen bilden. Zum Beispiel, ganz kurz.
Das ist wirklich wie so Laborratten.
Ja, ein bisschen. Nur, dass sie dafür gut bezahlt werden. Ja. Laborratten in der Regel nicht.
Apropos Ratten, da habe ich gleich auch noch was
zu sagen. Da mussten Cosimo und Gigi, die müssen diesen Namen nichts sagen, das sind auf jeden Fall die unterhaltsamsten Menschen dort, die mussten eine ganze Nacht lang eine Schatzsuche machen, wo sie so Mikado-Stäbchen immer rausziehen mussten und da waren in einem Kasten Eier drin und sie mussten versuchen, die immer so rauszuziehen, dass möglichst alle Eier überleben und nicht runterfallen.
Ja.
Sie haben es dann geschafft, dass 4 Eier für noch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 11 Leute, die noch da waren, überlebt haben.
Ja.
Alle super doll gehungert, also weil die einfach, die kriegen ja Essen, je nachdem, wie gut sie in den Dschungelprüfungen vorher abschneiden. Und wenn in den Dschungelprüfungen schlecht abgeschnitten wird, gibt es halt ganz wenig Essen nur. Das heißt, alle wirklich am Hungertuch schon. Und dann sind die quasi auf dem Weg zurück ins Camp, haben 4 Eier für 11 Leute dabei und dann steht da eine Pizza, eine frische, leckere italienische Pizza. Beide auch übrigens Italiener. Und dann haben sie halt die Wahl, entweder gehen sie jetzt mit 4 Eiern für 11 Leute zurück ins Camp oder sie essen diese Pizza. Und dann
müssen die Eier abgeben.
Und dann müssen die Eier abgeben. Und dann haben sie so ein bisschen, wissen wir nicht, lass die Pizza essen. Das ist noch nie vorgekommen. Solche unmoralischen Angebote gibt es immer mal wieder und bisher wurde es immer abgelehnt. Die haben gesagt, alles klar, wir essen die Pizza. Der eine mit voller Überzeugung, der andere so, ich weiß nicht.
Ich hätte, glaube ich, in dem Fall gesagt, bei 4 Eiern für 11 Leute. Das,
mein ne? Reden, ich glaube, ich hätte
das
auch nicht
auch
und ich glaube, ich wäre auch nicht wütend gewesen, wenn ich zurückgekommen, also wenn ich gar nicht dabei gewesen wäre und ich hätte diese Geschichte gehört, hätte ich gesagt, okay, alles klar, für 4 Eier, alles klar, hätte ich genauso gemacht, gut, dass ihr jetzt eine gute Pizza hattet, aber natürlich haben die nicht entsprechend reagiert, das kann man nicht machen und wenn es nur ein Ei gewesen wäre, hätte ich das trotzdem zurückgebracht, es geht ums Prinzip und so und hat Claudia Effenberg, das miese Aas, hat auch eine Schatzsuche mit Jamila Rowe, die kennst du vielleicht auch
Nein.
noch. Doch, Jamila Rowe, Anfang der 2000er als Botschaftsluder. Mit einem Schweizer Botschafter soll die eine Affäre gehabt haben, was gar nicht ist.
Weiß ich nicht.
Jedenfalls haben die dann auch so eine Schatzsuche gehabt und die haben dann eine Schatztruhe zurück, die haben quasi das gewonnen und dann hat Claudia Effenberg behauptet, gelogenerweise, dass ihm Spaghetti Bolognese angeboten wurde und sie haben es natürlich abgelehnt, was nicht stimmt, ist einfach gelogen. Und jetzt wird noch mehr so rumgehatet und dann haben die Chips-Tüten gekriegt, so als Belohnung für diese Schatzsuche. Und dann hat dann der eine von denen, der die Pizza gegessen hat, gesagt, so ja, ich hab die Pizza und hier, du kriegst das jetzt, weil du hast abgelehnt, die Bolognese zu essen. Und sie nimmt das und frisst das einfach. Und oh, das ist toll, sich das anzugucken.
Das ist wahrscheinlich nicht der einzige Podcast, in dem das Dschungelcamp nacherzählt wird.
Wahrscheinlich nicht. Ich höre es auch auf, aber ich gucke das gern.
Aber war ganz gut für mich mal, wieder so einen kleinen, weil ich habe ja die erste Staffel ein bisschen geguckt. Mhm. Und ja, ich sehe auch den Appeal, aber irgendwie so viele Jahre danach immer noch derselbe Schmu.
Es ist aber wirklich genau dasselbe. Also teilweise, also es ist, da hat sich nichts weiterentwickelt. Da hast du wieder deine These bestätigt, dass das Fernsehen heutzutage genauso ist wie damals. Aber ich meine, die sind brutal erfolgreich. Ich meine, erinnere dich an unseren Jahresrückblick, dass in den Top 10 der meistbesuchten Google-Menschen in Deutschland 3 Dschungelcamp-TeilnehmerInnen drin waren.
Wie machen die das nur? Dieter Bohlen macht seine letzte DSDS-Staffel gerade, oder? Oder ist sie schon durch?
Ich weiß nicht, ist das seine letzte?
Er war ja schon mal gefeuert. Das ist nicht nur seine letzte, es ist die letzte, glaube ich. Oh
Gott sei Dank.
Aber ich bin mir nicht sicher, es ist auf jeden Fall seine letzte.
Er war ja kurzzeitig gefeuert.
Genau, und ich glaube, für die allerletzte überhaupt ist er jetzt nochmal zurückgekommen. Reanimiert worden.
Ah ja.
Ratten, ne?
Ja, Ratten.
Habe ich ja schon erzählt im Podcast, dass wir 15 Ratten im Hühnerstall hatten?
Ich glaube, du hast es schon mal angedeutet.
Indiana Jones und alles so bei mir im Stall. Ich mache die Tür auf und der Schwarm tritt aus. Und jetzt habe ich die nach und nach die Lebensgrundlage entzogen. Mhm. Das Heu weggemacht, ich habe alles ausgefegt. Dann habe ich angefangen, das Essen jetzt denen zu entziehen und das wirkt. Also irgendwann war es halt so, dass die waren erst im Ofen, als der Ofen weg war, waren sie in den Heusäcken. Als die Heusäcke weg waren, haben sie sich die restlichen Heusachen zu Nestern zusammengebaut und sich da drin verkrümelt. Und jetzt zum Schluss war halt nichts mehr über und vor allen Dingen nachts kein Essen mehr. Mhm. Nirgendwo im Stall, weil die überall hinkommen. Und dann haben die angefangen in einer Verzweiflungstat erst, wir haben da so ein Brett, ein Kotbrett heißt das, unter der Stange, wo die Hühner draufkacken, das kann man da einfach wegmachen, dann ist man nicht überall immer Scheiße verteilt. Da war aber waren Mülltüten drum gewickelt und festgeklebt, damit man das leichter sauber machen kann, damit das nicht so ins Holz
das
geht.
Das haben die Ratten gemacht.
Nee, das haben wir gemacht.
Dann sag doch mal, Ratten sind zu schlau.
So, und das haben die Ratten komplett abgenagt und sich zu kleinen Bällchen in so ein kleines Nest geschoben in Ecken.
Die Plastikumwickelung.
Ja, und dann war es so, dass ich jeden Morgen waren andere Sachen durch. Irgendwann war ein Handschuh in der Ecke gezogen, weil sich die Ratte einen Handschuh geholt hat und dann sich da eingemuggelt hat. Aha. Dann waren irgendwann, haben wir so die Streusäcke, das ist so Streu in so großen Säcken und da war das gesamte Plastik von diesem Sack komplett runter, aber das Streu war noch zusammengepresst in der Mitte als Batzen, stand noch wie so eine Statue da, nackt im Raum und diese ganzen kleinen Plastikreste waren weg. Das ist unfassbar, aber es ist jetzt nur noch eine statt 15 und mit der läuft es jetzt so. Völlig faszinierend.
Ich dachte, das zu beobachten. Dass sie dann auch gemeinsam wegziehen.
Eine ist zurückgeblieben.
Eine bleibt zurück.
Vielleicht, ich weiß nicht warum.
Vielleicht check die, ob das irgendwann wieder doch besser bewohnbar ist und währenddessen gucken die anderen nach
Alternativen.
Anderen Wohnungen.
Ja, die hält die Stellung.
Ja. Und vielleicht haben die irgendwann was gefunden, dann holt die jemand ab und sagt, hey, wir haben was Cooles, 3 Gärten weiter.
Möglich.
Komm mal ran.
Könnte sein. Es ist total interessant für mich jetzt auch noch diesen Aspekt des Hühnerhaltens mitzubekommen.
Des Rattenhaltens eigentlich.
Von den Hühnern kriege ich gar nicht mehr so viel mit, weil es auch alles in dieser grauen Scheiße untergeht.
Ja, aber guck mal, es wird schon merklich später dunkel.
Ja, voll.
Also irgendwie bin ich, glaube ich, heute um 4:45 oder so von der Arbeit losgefahren.
Statt 4 oder so. Ja.
Angenommen, du würdest bei McDonald's einen Doppel-Cheeseburger bestellen und kriegst einen Doppel-Cheeseburger-Papier, in dem ein Hamburger drin ist. Was würdest du tun?
Dann würde ich sagen, Entschuldigung.
Wenn du schon reingebissen hast? Weil du es erst dann merkst?
Ja, auch trotzdem.
Und auch einen relativ weiten Weg zur Kasse gehen müsstest wieder?
Wie weit kann man denn zurück zur Kasse gehen müssen?
15 Meter.
Ja, würde ich zurückgeben. Hast du nicht gemacht?
Nee.
Ein Hamburger in einem Double-Cheese-Papier. Kein Käse und nur eine Lage.
Mhm.
Ja, hätte ich zurückgegeben. Ich gebe ungern Sachen zurück, aber das geht nicht. Und das nehmen die auch sofort und sagen, sorry, hier.
Ja, klar. Die waren so gestresst und ich hatte Angst vor schlappen Pommes. Ich hatte gar keine Pommes. Ich bestelle nie Pommes bei McDonald's. Die sind mir zu schlapp. Na gut, was haben wir heute gelernt? Wir sind alt. Du besonders. Dein Körper macht nicht mehr so, wie du dir das vorstellst. Aber du bist jetzt an dem Punkt, wo du das verstanden hast und was ändern möchtest. Was genau ist noch nicht ganz klar, aber Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
Ich habe mir schon mal ein Portemonnaie gekauft.
Du hast dir schon mal ein Portemonnaie gekauft. Hast dein altes Portemonnaie-Leben ausgemistet. Das hat sich gut angefühlt. Erneuerung kann gut tun.
Ja.
Der schreckliche Januar ist auch in 6 Tagen vorbei.
Oh Gott. Dann kommt Februar.
Dann kommt der coole Februar. Der so schöne kurze 4-Wochen-Monat. Und dann geht es ja eigentlich immer nur weiter bergauf. Die Tage werden wieder merklich länger, wie man jetzt auch schon feststellt. Das beschleunigt sich ja nochmal krass, ne? Das ist ja nur am Anfang, dass es so schleichend und dann irgendwann in der Retrospektive vor allem merkbar ist.
Ja.
Aber irgendwann
ja, explodiert alles.
Explodiert alles.
Genau wie es im Herbst auch rückwärts explodiert. Ja, implodiert alles.
Rückwärts explodiert selbst. Wir haben über Aktendullis und Aliberts ein bisschen was gelernt. Wir haben über die Paralympics-Erfolge von unserem neuen Verteidigungsminister gesprochen und Niederlagen vor Gericht.
Kaugummis.
Hätte man das eigentlich erklären müssen oder nehmen wir das jetzt einfach, lassen wir es so stehen?
Lassen wir es so stehen, kann jeder googeln.
Okay, wir wissen, wie...
Google einfach Verteidigungsminister Deutschland, Frau erschossen. Doris Schröder-Köpf.
Geköpft.
Doris
Schröder geköpft. Naja, das haben wir gelernt. Und ich kriege Hass bei Leuten, die doppelklicken auf Icons, wo man nur einfach klicken muss. Haben wir auch gelernt. Beim nächsten Mal bin ich wieder ein bisschen besser drauf.
Ich auch. Lass uns das vornehmen.
Ja, das.
Und sei es wenn es in einer Woche schon ist, aber es ist unwahrscheinlich, dass es in einer Woche ist.
Es ist unwahrscheinlich, dass es in einer Woche ist, aber wenn wir dann, also quasi ab Folge 104, kann man mit einer wirklich 14. größeren, 114, richtig, mit einer größeren Regelmäßigkeit rechnen. Zumindest von meiner Seite aus.
Und dann gibt es auch endlich wieder Alkohol.
Dann gibt es endlich wieder Alkohol, dann ist mein Dry January nämlich auch vorbei. Auch das macht mir schlechte Laune. Nee, das geht eigentlich. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ich habe, als wir neulich hier waren, habe ich eine Ausnahme gemacht und dann neulich ist eine liebe Freundin von mir nach Australien ausgewandert, hätte ich fast gesagt, weggeflogen für ein Jahr. Da hat sie am Abend vorher eine Abschiedsfeier gemacht, da habe ich auch...
Ich würde das gar nicht merken, wenn ich einen Monat keinen Alkohol trinken würde.
Ich schon.
Ich trinke aber gut, gern. Dass du es nicht gemacht hast.
Ja, das...
Weil dass du es gemacht hast.
Wie man es dreht und wendet, ist es auf jeden Fall gut. Liebe Grüße und gutes neues Jahr da draußen. Wir sind jetzt wieder da in einer Regelmäßigkeit, die sich noch steigert. Und wir wünschen euch alles Gute, dass ihr nicht so alt werdet wie wir. Nein, das kann man nicht wünschen. Das kommt sehr, sehr, sehr falsch rüber. Bitte werdet mindestens so alt wie wir, aber vielleicht würdevoller. Das wäre doch zu wünschen. Oh, wie, wie.
Ja, bitte.
Bitte. Bitte gehabt euch wohl.